Hallo und willkommen, Zombie-Fans, Walking Dead-Gucker, Serien-Junkies. Alle, die hier zuhören, sollen sich angesprochen fühlen in der neuesten Ausgabe vom Serien-Junkies Podcast. Wir besprechen momentan The Walking Dead, die vierte Staffel der Hit-Zombie-Serie von AMC. Und die Anfangsanläufe sind auch schon durch. Wir sind jetzt mittlerweile in der vierten Episode. Und da haben wir uns wieder heute in unserem kleinen Podcast-Stübchen zusammengefunden, in trauter Runde. Zu viert sind wir wieder da. Ich bin der Philipp und meine Kollegen Axel, Tordes und Hanna sind auch wieder da. Sagt mal Hallo, ihr alle.
Hallo.
Damit die Leute auch wissen, dass ihr da seid. Die sehen euch nämlich nicht.
Hi.
Hallo.
Hi.
So habe ich das gar nicht gesagt.
So, wir sind alle ein bisschen, ich merke so ein bisschen, so leicht geschafft von der anstrengenden Walking Dead-Folge. Es ist ja auch immer so emotional schon ein Auf und Ab und ein totaler Thrill-Ride. Und was man da immer für menschliche Dramen ertragen muss in dieser Dreiviertelstunde, das geht ja schon beinahe auf keine Kuhhaut mehr. Trotzdem heißt die aktuelle Folge The Walking Dead trägt den Episodentitel Indifference. Was so viel wie Gleichgültigkeit bedeutet.
Vielen Dank für diese schnelle Übersetzung.
Seltener wurde eine TV-Episode besser benannt, muss ich sagen.
Für deine Stimmungshaltung.
Genau. Gegenüber. Bevor wir voll einsteigen in das Episoden-Review zu Indifference, kurz ein paar kleine allgemeine Informationen hier. Ihr hört den offiziellen Podcast von serienjunkies.de. Momentan besprechen wir die vierte Staffel The Walking Dead und das noch bis Anfang Dezember. Bis dahin läuft die erste Hälfte der vierten Staffel. Mit der zweiten Hälfte geht es dann Anfang 2014 weiter. Und The Walking Dead läuft jeden Sonntagabend auf dem amerikanischen Kabelsender AMC. Und das noch bis Anfang Dezember eben, wie schon gesagt. Und in Deutschland läuft The Walking Dead als TV-Premiere auf dem Seriensender Fox. Und das immer am Freitag, den darauffolgenden Freitag ab 21.45 Uhr auf Deutsch und auch auf Englisch. Also die Folge, die wir heute besprechen, namens Indifference, die wird am kommenden Freitag, den 8. November 2013 gezeigt. Falls ihr eben sie da nochmal in Deutsch nachholen wollt und sie bisher nur in Englisch gesehen hat zum Beispiel. Wir sind natürlich auch immer an Feedback interessiert von euch, lieben Zombie-Fans und Serien-Junkies-Podcast-Hörern. Das Feedback könnt ihr loswerden unter podcast@serienjunkies.de. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen bei iTunes. Wir haben da in letzter Zeit mal ein bisschen drüber aufgerufen und tatsächlich auch ein paar positive Bewertungen erhalten. Da zum Beispiel vielen Dank an Hanna, du hast die Namen präsent.
Genau, wir haben uns das mal angeschaut bei iTunes, dort sind wir ja auch sehr gut gerankt zum einen und würden uns nochmal sehr gerne bedanken für die sehr positiven Reviews von Kaiser Marius, Martin und Greyst. Ich glaube, er weiß, was gemeint ist.
Greyst. Ja, das so schreibt sich leichter, als es sich spricht, lieber Greyst.
Also wie gesagt, wir würden uns sehr, sehr freuen. Damit helft ihr uns natürlich auch ein bisschen besser gerankt zu werden bei iTunes. Also schaut mal rein, ist auch ganz witzig, was manche geschrieben haben. Genau, also iTunes.
Ja, vielen Dank für die Bewertungen. Würde ich sagen, wir steigen gleich direkt mal in die Folge ein. Sie heißt, wie schon gesagt, Indifference. Kurz zu den Personalien der Folge. Regie führt bei dieser Folge eine gewisse Trisha Brock. Das ist die erste Episode von The Walking Dead, die diese Dame inszeniert hat. Die ist auch so eine routinierte TV-Regisseurin. Das ist ja so ein bisschen so die Linie, die wir jetzt durch alle Walking Dead-Folgen in der vierten Staffel so gesehen haben. Hat unter anderem schon Episoden für Community, für Person of Interest, für 30 Rock und auch eine Episode Breaking Bad mal inszeniert. Das ist, glaube ich, sowas, das kann man sich mittlerweile so...
Das kannst du
in, glaube ich, 30 Jahren so deinen Enkelkindern erzählen. So. Ja. Ich habe mal eine Episode Breaking Bad. Was?
Ja. Echt? Ungefähr vergleichbar mit 4 Touchdowns in einem Spiel.
Genau. Oder so, ich war mal in der Pate, habe mal in der Pate mitgespielt. Genau. Irgendwie sowas. Das Drehbuch für die Folge kommt von Matthew Negretti. oder Mathieu Negrete, wie ich auch gerne sage. Das ist auch die erste Episode The Walking Dead, die dieser Mann geskriptet hat. Ansonsten schreibt er so für White Collar, für Graceland, also auch ganz viel TV. Unter anderem auch viel so Cartoon-Kinderzeug. Also auch so Kim Possible und die Pinguine aus Madagaskar. Ist auch ein interessanter Übergang, oder?
Ja, von den interessanter Berufswandel. So.
Von den Pinguinen aus Madagaskar direkt rüber zu The Walking Dead.
Der hat sich richtig hochgeschrieben.
Die Business-Seite wird natürlich von Quotenkorrespondent Axel Schmidt hier präsentiert. Axel, walte mal deines Amtes.
Ich habe kurz den Verdacht gehabt, dass du mich übergehen willst. Und meine tief schürfenden Recherchen, die ich angestellt habe.
Das würde ich doch nie tun.
Ja, The Walking Dead, natürlich wieder fantastische Zahlen, hat sich ein bisschen erholt von letzter Woche, da ging es ja ein bisschen bergab. Von 12,9 Millionen letzte Woche auf 13,3 Millionen diese Woche. In der relevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen waren es 8,7 Millionen, was einem Rating von 6,8 oder 6,8, ich weiß nicht genau, wie man es sagt, entspricht. Sind wieder fabelhafte Werte. Ich habe mal ein paar Vergleiche mit anderen Networks angestellt, nur um das nochmal deutlich zu machen, wie gut The Walking Dead eigentlich abschneidet. Also die Quotenprimusse,
Primosi?
Latein ist 15 Jahre her, aber egal. die Quotenprimusse. Bei CBS zum Beispiel, The Good Wife hatte am Sonntagabend 9,8 Millionen. Was einem Rating von 1,6 entspricht. Und Once Upon a Time bei ABC hatte 7,5 Millionen, was einem Rating von 2,3 entspricht. Sunday Night Football auf ABC hatte 15,3 Millionen Zuschauer, was einem Rating von 5,7 entspricht. Das heißt, Walking Dead ist wieder einmal die bestgeratete Sendung am Sonntagabend.
Und über alle Kanäle, ne?
Das ist ja unfassbar. Genau. Also es wird sich wahrscheinlich jetzt auch so weiterhin durchziehen, weil die Qualität lässt ja auch nicht nach, wa?
Dazu gleich mehr. Aber es ist ja auch spannend, habe ich ja vorhin auch gelesen, die Serie hat ja quasi seit der vorletzten und letzten Staffel ihre Zuschauerschaft echt nochmal verdoppelt. Mhm. Also das ist Wahnsinn, was da noch dazugekommen ist an Leuten. Ja. Und ich teilweise auch gar nicht so richtig check, warum. Ich habe das Gefühl, eigentlich war der Hype bei The Walking Dead am Anfang riesengroß und ist dann so ein bisschen abgeflacht, aber die Zuschauerentwicklung spricht da eigentlich eine andere Sprache, oder?
Ich würde jetzt einfach mal den sogenannten Netflix-Effekt in den Raum werfen. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass in Deutschland zum Beispiel auf verschiedenen VOD-Plattformen The Walking Dead derzeit läuft oder zu sehen ist, nennen wir es so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in den USA wahrscheinlich ähnlich war. Also dass eine, wie zum Beispiel bei The Breaking Bad, vor der Ausstrahlung der 5. Staffel wurden halt die ersten 4 Staffeln bei Netflix gezeigt und somit haben halt wahnsinnig viele Leute die Serie aufgeholt und dann live die 5. geschaut. Und so könnte ich mir erklären, dass es auch bei The Walking Dead lief.
Ich bin wirklich sehr gespannt, wann bei dieser Serie der Quotenknick kommt. Ob das jetzt echt noch 2, 3 Staffeln so weitergeht.
Staffel 23.
Ja, genau. Irgendwann sind es tatsächlich alles nur noch Zombies.
Zombies gegen Zombies.
Ja. Etwas ältere gegen etwas jüngere Zombies. Ja. So, ich würde sagen, wir steigen direkt mal inhaltlich in die Folge ein. Ich habe das jetzt gedacht, wir besprechen das mal so in 2 Blöcken, denn ich glaube, es gibt inhaltlich auch 2 Blöcke, beziehungsweise 2 Handlungsorte, 2 Handlungsgruppen sozusagen. Ja, ja. Da haben wir einmal das Team um die Raiding Party oder die, nicht Raiding Party, sondern Supply Run Party. Ja. Genau, das besteht aus Daryl, Mijon, Tyrese und Bob Stuckey.
Eigentlich sind ja beide Supply Run Partys. Die einen sollen Lebensmittel besorgen, die anderen Medikamente.
Stimmt, genau. Ich würde aber sagen, wollen wir erst mal die 4 besprechen und dann uns Rick und Carol, was vielleicht auch so ein bisschen mehr Gesprächsstoff noch hat, heben wir uns für die zweite Hälfte auf.
Ja.
Ja, was ist passiert? Wir haben ja previously on The Walking Dead haben wir ja gesehen, wie Tyrese knapp der Zombie-Horde, der sie da zum Opfer gefallen sind, beziehungsweise er wäre selbst fast drin versackt, wäre der nicht einfach so ein genialer Hammerknüppler wäre.
Ja. Was wir leider in dieser Episode gesehen haben, dass der Hammer doch nicht so effektiv ist, wie ich vermutet habe. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene mitgeschnitten habt.
Aber ich habe an dich denken müssen, weil ich dachte, hatte er nicht auch so eine Art Beil eher in der Hand? Ich habe seinen Hammer gar nicht gesehen.
Damit hat er ja diese Grasbewachsranken auseinandergehauen. Aber den Hammer hat er später eingesetzt, um einen Zombie zu töten. Und da hat er, glaube ich, 4 oder 5 Schläge gebraucht, bis dieser scheiß Zombie
endlich... Aber ich dachte, das war mehr so Aggro-Tyrese.
Das glaube ich auch.
War das der Hammer? Also war es des Hammers Schuld oder war es Tyrese Schuld?
Das sah ein bisschen so aus, als wäre es des Hammers Schuld gewesen.
Ja, sonst wäre der doch auch umgefallen, der Zombie.
Genau. Ja, er hat so ein bisschen weiter gezombiet. Ne?
Mich deucht, es war des Hammers Schuld gewesen.
Sprich, Axel, du würdest keinen Zimmermannshammer mehr nehmen in der Zombie-Apokalypse.
Ja, also den Hammer schon zu früh so abgefeiert.
Ich weiß gar nicht, aber irgendwie macht es auch wenig Sinn, dass der Zombie so lange gelebt hat, weil normal sind ja alle Zombies mit einem Messerstich ins Hirn und einem Hammerschlag ins Hirn irgendwie kaputt. Und anders hätte ja Tyrese...
Du hinterfragst den Sinn von der Szene von The Walking Dead? Nein.
Ja,
nein.
Verkehrte Welt im Podcast heute.
Ich möchte betonen, ich habe das nicht gesagt. Wenn verschiedene Leute uns schreiben wollen und eine gewisse Hannah erwähnen.
Ich versuche jetzt immer, wenn ich irgendwas hinterfrage, Hannahs Stimme zu ihm zu
hören. Ich würde dann jedes Mal sagen, ich war es nicht.
Wenn wir da mal gleich kurz einen kleinen Exkurs machen und so die Schädel-Einklopp-Technik sozusagen in The Walking Dead besprechen, da ist sowieso eine ganze Menge Logiklöcher drin, weil... Wenn wir uns erinnern, am Ende der ersten Staffel wird uns quasi erklärt, wissenschaftlich von einem Typen, der das in so einem super Labor erforscht hat, dass die Zombies quasi nur noch den winzigen Rest Hirnstamm in unteren Kleinhirn als aktiv haben und alles andere ist quasi tot. Sprich, wenn du einen Zombie töten müsstest, müsstest du also mittendrin dieses Resthirn entwischen. Wir sehen aber ständig in der Serie, wie die Leute den Zombies in die Stirn strechen, in die Schläfe irgendwo hinten in den Hals, trotzdem fallen sie immer sofort um. Nach der Serienlogik, wie sie die Serie uns eigentlich präsentiert hat, müsstest du wirklich ziemlich genau gut zielen, um das Zombie-Hirn tatsächlich
auszuschalten. Aber das wird ja die Serie total limitieren. Also ich finde es total legitim, den Punkt, den du machst, aber ich finde, das war so ein kleiner Ausschnitt aus der ganzen Serie. Wenn das wirklich hätte ein Logikloch sein müssen, dann hätten sie das einfach öfters thematisieren müssen. Also das kam jetzt einmal 5 Minuten vor.
Aber warum thematisieren überhaupt?
Ja, das ist die Schwäche der Serie, dass es einmal halt thematisiert hat und dann müsste man sich danach ausrichten, aber es ist Quatsch, sich danach ausrichten zu müssen, weil dann stirbt man sofort.
Ja, aber wie wäre es denn noch mit einer Zwischenzeile, in der irgendein anderer Wissenschaftler erklärte, dadurch, dass das Außenrumgewebe abstirbt, erweitert sich der aufgequollene Stammhirnteil und dadurch füllt er halt den ganzen Schädel aus.
Siehst du, Dr. Thomas? Script-Doktor. Ja, genau sowas würde ich mir auch wünschen.
Ja, und das soll jetzt irgendein anderer Wissenschaftler erklären, der jetzt dazukommt, oder wie?
Ja, so
oder
Erklärung,
das hätte er erklären sollen.
Bob Stuckey hätte auch irgendwie Zombie-Wissenschaftler sein können und das aber kurz erklären können.
Falls Dr. S. überlebt, da kann er ja so einen Seziertisch nochmal vor sich haben. Und dann
warum das sowieso noch nicht gemacht wurde, ist auch so ein bisschen ein Rätsel, ne?
Ja, und ich meine, der Governor und sein Wissenschaftsassistent, die haben ja eigentlich auch ziemlich viele Forschungen gemacht. Warum? Gut.
Ja, aber whatever.
Das sind so Altlasten. Ne? Wir bleiben jetzt erstmal. Die Altlasten, gut, okay, es sind ja auch in der Episode meiner Meinung nach eine Menge Neulasten dazu hinkommen. Die wollen wir jetzt erstmal besprechen.
Ach ja, Philipp.
Ja, in der Tat. Immer diese kleinen Anspieler, ne?
Ich weiß
also,
nicht.
Also, versuchen wir mal so ein bisschen chronologisch vorzugehen. Tyrese ist immer noch psychisch ziemlich down. Nach der ganzen Nummer irgendwie hat ihn auch so die Hammeraktion war noch nicht so das komplette Outlet für ihn. Er sitzt da so Gedanken verloren an dem Fluss und wäscht sich völlig sinnlos sein verdrecktes T-Shirt.
Ziemlich lang.
Ja, bringt er das aus? Bringt er das ständig wieder aus? Ja.
Ja, es kommt ja auch noch immer noch Blut raus.
Ja, kommt es wirklich?
Ja, natürlich.
Ich habe irgendwie nur beim ersten Mal Blut gesehen, aber habe ich vielleicht nicht genau genug hingeguckt. Aber habt ihr eigentlich davor, wenn wir wirklich chronologisch vorgehen wollen, die Szene mit Michonne und Daryl?
Ach, die war noch davor, ja? Entschuldigung, ja, stimmt.
Das erste Mal, wo Michonne irgendwie richtig lacht und grinst. Und
ist das richtig Lachen, was sie da getan hat?
Ja, halt so komisch, sie grinst ja so sehr breit. Also gut, sie hat nicht wirklich herzhaft gelacht, aber sie hat halt ganz nett gegrinst. Und sie, ich glaube, ich habe noch nie ihre Zähne gesehen beim Lachen oder beim Grinsen oder beim Schmunzeln.
Dabei hat sie so schön weiße. Aber ja, romantische Anbahnungen zwischen Daryl und Michonne.
Was glaubt ihr? Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Aber ich habe ich glaube, ich habe ja heute ein Interview gelesen mit Melissa McBride, der Darstellerin von Carol, und sie meinte irgendwie, dass Daryl wohl nichts mit Frauen anfangen wird, weil er dafür ein viel zu pragmatischer Typ ist, weil er niemals seine Deckung so lange runterlassen wird, wie es dauern würde, mit einer Frau irgendwie intim zu werden.
Das hat sie gesagt.
Ja, ja, und sie kennt ihn besser als alle anderen, oder was? Die Schauspielerin kennt Daryl, natürlich.
Und sozusagen, er ist zu pragmatisch. Er fängt nichts mit Frauen an.
Ja.
Möchtest
ja,
du nein, was nicht entschuldigen, vielleicht?
Ich er ist zu, nein, sex- zu pragmatisch.
Ja. Ja.
Nee, ich meine, es wird ja gleichzeitig aber auch noch so ein bisschen in den letzten Folgen und jetzt auch in der wieder so ein wenig auf ein Michonne-Tyrese-Pairing so hingedeutet,
echt?
Oder?
Echt? Das habe ich gar nicht
ja, die haben immer wieder zu zweit. Ach so, zwei,
stimmt,
so
die haben so ein bisschen
Szenen
geredet.
Und
ja, ja.
So, und sie redet immer mal wieder ins Gewissen.
Also ehrlich gesagt, ich brauche das alles überhaupt nicht in Walking Dead. Ich mag das in anderen Serien natürlich gern, Love Stories, Will They, Won't They, mag ich total gern, aber ich weiß nicht, mein Hannah, du liebst Maggie und Glenn und ich finde die beiden Figuren auch cool, aber wenn sie zusammen sind, finde ich sie tot langweilig so und irgendwie passt das nicht so richtig in die Serie, in so ein Survival.
Also ich gebe dir absolut recht, ich fand vor allem diese Sexszene, die wir irgendwann gesehen haben, wann war das, in der zweiten Episode, glaube ich,
dieser Staffel?
War das dieser Staffel oder letzter Staffel?
Ich habe die ja alles gesehen. Das war in der ersten dann.
Ich glaube,
in der zweiten war ja schon der Überfall.
In so einem Binge-Watching gesehen, deswegen gehen die alle mit mir so ein bisschen zusammen.
Du meinst jetzt in der Episode?
Ja.
Gab es eine Sexszene?
Ja. Das nicht gesehen, okay. Das war ganz merkwürdig, weil du hattest eigentlich relativ wenig.
Vielleicht habe ich es nicht erkannt.
Nein, aber ich gebe dir absolut recht. Ich finde diese Liebesanbahnungen meiner Meinung nach funktionieren nicht wirklich, weil ich ja sowieso auch mit den Charakteren schon grundlegende Probleme habe. Und wenn ich die Charaktere irgendwie nicht sympathisch finde oder mich nicht interessiert, was die tun, dann interessiert mich natürlich noch viel weniger in der Zombie-Apokalypse, was deren Liebesleben angeht.
Ja gut, das ist jetzt ein spezifisches Problem.
Genau, das ist mein Problem, aber deswegen würde ich dir absolut recht geben. Also ich habe auch nicht, ehrlich gesagt, gespürt, dass da irgendwelche Chemie herrscht zwischen Tyrese und Michonne. Ich habe eher gedacht, dass es eine Art Unterstützung ist von Michonnes Seite, jetzt seine Psychogeschichte irgendwie zu
bearbeiten. Kommen mir auch eher sowieso Buddies vor.
Ich finde aber ganz interessant, und letzte Sache, die ich sagen möchte dazu, ich hätte mir die Kommentare angeschaut unter Adams Review. Adam schreibt ja immer am Montag auch die Review zur aktuellen Episode, schaut mal rein. Er ist manchmal ja auch ein bisschen anderer Meinung als wir. Die Kommentare waren aber sehr interessant, denn da war eigentlich das Gros, die Meinung, dass Michonne irgendwie crazy aussah, als sie lachte oder lächelte.
Ja, das ist so, wenn Leute, die nie lachen, lachen, dann sehen sie auf einmal irre aus. Das ist wie Christina Ricci als in der Addams Family. Dann.
Und ich muss irgendwie fast ein bisschen zustimmen, dass ich das Grinsen auch irgendwie so ein bisschen deplatziert
fand. Es war ein bisschen unnatürlich, ja, aber ich glaube...
Ja, das muss sie doch erstmal wieder üben. Ich meine, das würde uns doch auch so gehen, wenn wir nie lachen würden, was wir sowieso selten tun.
Stimmt.
Ja, ich glaube auch, dass sie halt jetzt so ein bisschen eine Charakterentwicklung durchmacht. Sie war bestimmt so ein, zwei Jahre on the run, irgendwie mit ihren Zombie-Gefährten da und dann irgendwann später mit Andrea und war halt wirklich so auf sich allein gestellt und gibt's nichts zu lachen und so Survival pur. Und jetzt hat sie halt eine Gruppe gefunden, der sie sich gegenüber öffnet. Ich meine, das hat ja auch ewig lang gedauert, bis sie sich mal geöffnet hat. Das hat ja die ganze letzte Staffel gedauert oder bis in die neue Staffel. Und deswegen, ja... Ist es vielleicht so ein bisschen ein gequältes Lachen, aber trotzdem ein genuines Lachen.
Jetzt, wo du das ansprichst mit den Jahren, war auch wieder so ein Moment, wo ich irgendwie in dieser Episode, aber auch schon in den letzten, immer so ein bisschen Verständnisprobleme gehabt habe. Haben wir jetzt eigentlich schon irgendwie eine Art von Gefühl, wie viel Zeit seit Beginn der Serie vergangen ist? Wir wissen, dass ungefähr 6, 7, 8 Monate seit der letzten Staffel vergangen sind. Aber wie viel Zeit insgesamt schon vergangen ist, mehr als ein Jahr? Ist jede Staffel ein Jahr?
Wir haben ja schon zum zweiten Mal Sommer jetzt gerade.
Aber hatten wir denn jemals wirklich Winter?
Lori war doch schwanger. Ja. Können wir es nicht an der Schwangerschaft irgendwie machen?
Naja, stimmt. Also Lori war schwanger.
Sie war eine Staffel lang schwanger in der zweiten Staffel. Ne? Das waren ja dann schon mal...
9 Monate quasi.
War sie schon am Ende der ersten Staffel schwanger? Nee, das entdeckte ja am Anfang der zweiten
Staffel.
Aber
sie muss ja schon fast...
Sie wurde schwanger von Shane kurz nach Ausbruch... Der Seuche quasi. Kann man sozusagen Judiths Alter als Indikator da verwenden?
Genau.
Die ist jetzt ungefähr so 1,5 oder nee, sowas?
Ich glaube, die sollte jetzt so 9 bis 11 Monate alt sein, oder?
Ja, sie wird ja geboren in der dritten Staffel.
Ja, ja.
Genau.
Ja, in der Mitte der dritten Staffel.
Also
dauert quasi die zweite Staffel bis zur Mitte der dritten Staffel, wenn man die erste Staffel abzieht, wenn sie...
Was? Okay.
Das ist höhere Algebra, ja. Nee, also sie, wir haben ja gerade etabliert, warum war sie eigentlich von Shane schwanger? Ist es ganz sicher, dass sie von Shane schwanger war?
Ja, es ist relativ sicher, ja.
Echt? Okay. Naja, dann war sie in der ersten Staffel schon schwanger, das heißt, man hat es nicht gesehen, das heißt, es müssen so ungefähr 2 bis 3 Monate gewesen sein, die erste Staffel. Dann war sie in der zweiten Staffel, hat sie entdeckt, dass sie schwanger ist. Dann bis zur dritten Staffel waren es 6, 7 Monate ungefähr.
Ja.
Ja, oder? Bis sie dann das Kind gekriegt hat. Ja. Ist das jetzt unlogisch, was ich erzähle?
Nee.
Ja gut, also, dann wissen wir es doch.
Also ungefähr 1,5 Jahre quasi.
Also man kann ja auch ganz logisch einfach sagen, von der ersten Staffel bis sie das Baby bekommt, sind es ungefähr 9 Monate.
Ja, das haben wir, so weit waren wir ja schon.
Ach so, aber das ist jetzt sehr kompliziert. Ja, genau.
Also es sind insgesamt so also 1,5 Jahre, würde ich mal schätzen. Muss es sein, weil Judith ist jetzt ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr alt und 9 Monate vorher. Okay, gut, dann haben wir das auch mal geklärt.
Danke.
Danke, Axel, für diese brillante
Rechnung. Genau, Quoten und Zahlen, Axel.
Ja, einfach mein Ding.
Berechnest du die Quoten auch so unendlich nach diesem Prinzip? Minus der erste Staffel, das wird gemessen.
Ich sehe schon den Running Gag vor mir in den nächsten 4 Episoden.
Zurück zu Daryl, Michonne, Tyrese und Bob. Die finden dann unter so einem äußerst spitzfindig verdeckten Blätterdach, finden die da irgendwie so einen Repair-Shop. Das ist irgendwie so eine Autowerkstatt oder sowas.
Genau.
Also sie brauchen ein Auto, sie mussten ja
sie
wegrennen.
Sie finden erst das Auto, sehen, dass die Batterie nicht mehr funktioniert, wollen in den Repair-Shop, um die Batterie zu holen.
Genau. Dabei, beim Heckenschneiden stellt sich Tyrese etwas komisch an und kriegt irgendwie wieder mal so einen kleinen Hammer-Freakout und kann nur darauf hämmern und dann kommen die Zombies aus dem Gebüsch und er kann immer noch nur irgendwie Blödsinn machen.
Und er lässt ja dann irgendwie den einen Zombie nicht los. Das ist ja das, was Michonne ihm dann später vorwirft. So,
genau.
Warum hast du nicht losgelassen? Da kommen dann wieder diese suizidalen Tendenzen von ihm raus, die eigentlich... Ach, ich weiß nicht, so richtig kann ich das nicht glauben.
Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz gut, dass das mal zur Sprache in Anführungsstrichen gebracht wird, denn ganz ehrlich, schon im Gefängnis dachte ich immer die ganze Zeit, was tun die den ganzen Tag? Es gibt irgendwie keine Hoffnung, ne? Es gibt irgendwie Zombies draußen. Warum hat sich da nicht schon längst jemand umgebracht?
Aber das haben sich doch schon Leute umgebracht.
Ja, in den Häusern, dann überall.
Hallo, in dieser Episode haben wir das perfekte Beispiel dafür.
Im Gefängnis schon.
Ach so.
Denkt ihr nicht, ihr fand immer die Leute im Gefängnis? Da hätte ich mich schon vor Langeweile
fast umgebracht. Was, in dieser Episode hat sich jemand umgebracht?
Also ich sag jetzt
und deswegen,
mal so...
Aber nee, und deswegen finde ich eigentlich ganz gut, dass Tyrese so ein bisschen dieses manisch-depressive Crazy irgendwie darstellt. Denn ich glaube, es wären sehr, sehr viele Menschen, wenn sie die erste Katastrophe überlebt haben, auch so.
Ja, ich finde die Darstellung dieses Problems gut, aber ich finde sie nicht gut in der Form von Tyrese, weil er ist ja quasi jemand, der noch ganz viel zu verlieren hat mit seiner Schwester. Und er hat eigentlich ein ganz großes Interesse daran, oder das größte Interesse von allen daran, diese Medikamente so schnell wie möglich zu besorgen.
In der Tat, ja, hast du völlig recht.
Vielleicht hat er sie schon abgeschrieben.
Ja, aber warum würde der dann überhaupt noch weitermachen? Dann könnte er sich wirklich umbringen. Also
das ist auch so ein bisschen, ich lege da so ein bisschen so eine darwinistische Logik an. Ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt angelangt. Jetzt ist sozusagen, die Spreu hat sich schon vom Weizen getrennt. Die Leute, die nicht schnell genug laufen konnten, die zu fett waren, um vor Zombies wegzurennen, die zu suizidal waren, um in dieser Welt, die sind schon weg. Wer jetzt noch übrig geblieben ist, der sind die Survivors sozusagen. Mhm.
Ja. Survival of the meanest.
Yes.
Survival of the meanest and the baddest. Carol and Daryl, yo.
Yeah. Represent. aber nochmal zur Szene zurückzukommen, ich fand die ziemlich doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal fand ich diesen komischen Freakout von Tyrese, der wirkte auf mich komplett nicht glaubwürdig. Einfach dieses, er hält dann den Zombie fest und will ihn nicht loslassen, das hat für mich so gewirkt, als würden sie krampfhaft in diese Szene irgendwie noch Spannung reinbringen wollen, ohne dass es wirklich so richtig authentisch und glaubwürdig für mich gewirkt hat. Außerdem generell diese ganze Szene von oh, die Zombies kommen aus dem Gebüsch, das hat für mich auch so verzweifelt, so nach, wir müssen uns irgendwie immer wieder neue Methoden einfallen lassen, wie die Zombies überraschenderweise auftauchen können. Weißt, wir hatten schon, sie fallen aus der Decke und sie, was weiß ich was.
Fallen die Treppe runter.
Genau, und jetzt tauchen sie halt so. Und ich meine, ist ja klar, du kannst ja nicht immer einfach sie langweilig auf sie zustapfen lassen auf freier Flur. Aber das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das war für mich überhaupt nicht spannend. Nicht einen Moment habe ich damit gerechnet, dass Tyrese irgendwie tatsächlich jetzt umkommt oder sowas. Immer bei Bob, der war für mich immer der Wackelkandidat in der Folge, aber eigentlich auch in dieser Szene nicht wirklich. Ich weiß nicht. Und es war vor allem auch so einfach so lahmes, minutiöses, wir finden das Auto, dann hacken wir erstmal das Auto frei, dann machen wir das Auto auf, dann stellen wir fest, da ist keine Batterie drin, dann gehen wir da rein, dann holen wir die Batterie raus.
Es ist also, aber das sind die Geschichten, die The Walking Dead erzählt. Kinder. Das sind die Geschichten. Nein. Einfach so die kleinen Alltagsdinge, die plötzlich fast unmöglich werden. So, ja. Und das ist doch schon so ein, ich stimme dir zu, in der Tyrese-Sache, die kam zu schnell nach der Tyrese aus dem Auto und voller Zombies und er hackt sich da irgendwie raus-Sache in der letzten Episode. Ja. Da hast du schon recht und ich finde es auch ein bisschen zu bemüht, jetzt irgendwie wieder so eine besondere Szene wie dieses einstürzende Dach zu konstruieren. Aber trotzdem mochte ich die Szene, weil es irgendwie cool aussah und weil halt Zombies aus diesem Rang.
Oh, du hast dich an Baumi erinnert gefühlt, oder? Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Baumi,
bist du da drin?
Baumi, bist du also, das? Sind das deine Wurzeln?
Also ich habe mich ein bisschen so, das erinnerte vielleicht auch ein bisschen so an Pinguine, die aus einer Hecke rausgucken. Vielleicht hat sich der
Ach so, da hat Matthew Negretti
hier... Ja, vielleicht hat er sich davon inspirieren lassen.
Ab durch die Hecke gab es da nicht mal so ein...
Da gab es nochmal einen Animationsfilm, ne? Richtig, ja, vielleicht, ja.
Ab durch die Zombie-Hecke.
Also was mir an der Szene gefallen hat, war dann tatsächlich dann quasi die Szene danach, wo sie dann irgendwie nochmal in der Werkstatt selbst diesen alten Zombie finden und Bob so diesen kurzen kontemplativen Moment hat, wo er quasi die Zombies, die sie gerade gekillt haben, als echte Menschen oder also als noch lebende Menschen irgendwie in Fotos an der Wand sieht und wo man einfach auch nochmal sieht, in jedem Zombie steckt ein Mensch. Also jeder von diesen...
Oh, da sind die Tränen gekullert.
Ja, das kannst du dir ins The Walking Dead Poesie-Album schreiben. Und was ja auch in der Anfangssequenz mit zwischen Carol und Lizzie, die wir auch nochmal besprechen, auch so ein bisschen zur Sprache kommt. Aber doch dieses Sagen, das sind nicht nur einfach laufende Säcke aus verrocknetem Fleisch, sondern jeder von uns könnte das sein.
Ja, aber die wurden ja, also der alte Zombie, der da noch angebunden war, wahrscheinlich der Vater von den drei Zombies, die sich da selbst vergiftet haben, der kriegt dann irgendwie nach dieser rührenden Umschreibung noch irgendwie den Kloschlüssel in den Kopf gerammt. Damit werden die ja schon irgendwie wieder ein bisschen...
Das konterkariert wieder das Leben lassen von Baumi. Aber es sind natürlich auch andere Charaktere. Es ist halt Bob Stuckey, der halt denkt, jo, dem hau ich jetzt halt mal irgendwie so einen Schraubenzieher in den
Schädel. Ich fand es ein bisschen unlogisch, weil ich fand, dein Freund Bob Stuckey war immer sehr langsam im Töten von Zombies. Wir erinnern uns an, wie er da unter dem Regal lag mit der Flasche, ne? Wo wir alle dachten, nimm die Flasche oder irgendwas. Ja. Und dann dachte ich echt so, dann siehst du auf dem Bild, dass es irgendwie ein Familienvater war mit seinen Kindern scheinbar und dann echt so pop.
Ja, aber dann das war ja auch die Aktion an sich war ja auch nicht besonders schnell. Er wollte halt einfach nur diesen Zombie erlösen quasi. Und ich meine, was glaubt ihr eigentlich mit diesem Schraubenzieher, weil die Kamera ja noch ein paar Sekunden auf dem Schraubenzieher fokussiert hat, ob das nochmal irgendwie zurückkommt oder war das einfach nur so ein kleiner...
Vielleicht muss mal jemand aufs Klo und dann haben sie keinen Schlüssel
das
da.
Das nächste Problem. Wir finden keine Toilette.
Vielleicht war das auch einfach so, der Mechaniker endet mit dem Schraubenzieher im Schädel oder so. Okay. Ja, was mich so ein bisschen genervt hat, waren so kleine Unlogiklöcher vorher. Zum Beispiel Bob Stuckey schießt einem der Zombies draußen in den Kopf und ich mir denke, hallo?
Spart
eure Patronen und macht keinen Lärm. Das wurde jetzt schon so oft erklärt, diese Regel, und ihr haltet euch selbst.
Ja, aber er ist halt blöd auch.
Ja, Stuckey wird so ein bisschen trottelig.
Das meine ich aber, weißt du denn, und dann sticht er echt so mit dem Schlüssel den Zombies. Fehlt ja noch, dass er wieder seine Pistole zieht und den auch nochmal abknallt.
Ja, aber warum sagt dann Daryl in der Situation dann auch nicht, Alter, lass mal deine Knarre stecken, wir können das
vor allem, weil ja auch der, machen. Das Geräusch andere Zombies anlaut.
Ja, eben. Also irgendwie, naja.
Ja, aber man muss ja auch nicht, das ist wieder dieses Argument, dass man immer komplett rational handelt in jeder einzelnen Situation.
Ja, aber es können nicht alle so irrational handeln, dass ihn keiner darauf hinweist. Und so, ach Bob, du alte Lusche. Ja. Bist schon immer so langsam und dann schießt auch noch mit der Patrone rum.
Er ist alkoholsüchtig, Mensch.
Ja, aber das wissen sie ja da noch gar nicht.
Das arme Kerlchen.
Das erfahren sie erst später.
Wir haben nochmal in der Episode so eine Szene, wo sich auch so ein Charakter einfach nur doof verhält und das irgendwie auch nicht so richtig glaubwürdig und konsistent ist. Mit der Figur an sich. Kommen wir später noch drauf. Ja. Bleiben wir aber erst nochmal bei der Gruppe, die jetzt dieses Veterinär-College, was sie da irgendwie im Sinn hatten, um da die Medikamente für die kranken Gefängnisinsassen zu bergen, die jetzt das auch erreichen. Und wo ich mir auch gedacht habe, okay, wir haben in der ersten Folge vorher gesehen, wie praktisch diese riesige Zombie-Herde so den praktisch komplett dieses Ding umkachelt hat. Und jetzt laufen wir einfach von der anderen Seite hin, oder was ist da los?
Viele Wege führen ins Veterinär-College.
Offensichtlich.
War das, wo die Zombie-Herde drumherum stand, war das schon das Veterinär-College? Ich dachte, das wäre nur irgendein Haus
auf dem Weg
zum College gewesen.
Hat man überhaupt gesehen, dass irgendein Gebäude da
war? Man hat ein Gebäude im Hintergrund gesehen. Und ich meinte,
aber wurde es gesagt, dass das das College ist? Ich glaube nicht.
Okay,
das war einfach nur der
richtig.
Weg.
Das war halt der Weg, die haben halt einen
anderen. Trotzdem Weg. Fand ich das irgendwie ein bisschen doof, dass einfach diese ganze Horde, die Zombie-Horde einfach überhaupt nicht vorkam, sondern auch nicht mal thematisiert wurde. Also keiner von denen hat gesagt, ey, wir müssen mal aufpassen, dass wir nicht wieder in diese Hunderttausendschaft von Zombies rennen.
Haben sie das nicht gesagt auf dem Weg zurück? Gab es da nicht irgendwie so einen kurzen Moment, bevor sie ins Auto gestiegen sind, dass sie meinten, ja, wir müssen jetzt einen anderen Weg zurücknehmen, weil sonst Zombieherde?
Okay, da möchte ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen.
Ich auch nicht, aber ich meine, sowas mitgeschnitten zu haben.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hatte teilweise, geht es euch vielleicht auch so, Daryl nuschelt so dermaßen, ich habe große Probleme, Daryl zu verstehen in vielen Situationen.
Ja, weil Daryl ist der geilste Typ ever.
Ja,
aber Daryl sagt ja auch nur so drei Sätze pro
Folge. Aber ich verstehe einfach nicht, was er sagt. Es ist wirklich...
Er arbeitet halt mit Mimik und Gestik. Also. Ist ein besonders begabter Schauspieler.
Mimik, Gestik und Armbrust.
Also ich muss ja gestehen, ich war ja sehr dankbar, als ich dann die Kommentare las, dass sich sehr, sehr viele User echauffierten, dass sie wirklich jetzt erst Medikamente suchen. Denn das hat mich ja wirklich schon in der letzten Folge
aber
so unfassbar aufgeregt.
Ja,
und jetzt dachte ich wieder da drin, dann suchen sie so ganz langsam mit den Taschenlampen so die ganzen Medikamente durch und gehen nach so einer Checklist. Ne? Sie haben ja scheinbar irgendeine Liste, was sie besorgen müssen und was nicht, was sehr gut ist.
Aber direkter Callback, zu Lost, weil Dings, wie heißt der? Bob Stuckey ist ja auch so Halbarzt und er sagt dann irgendwie, alles was mit Zilin und mit Zin endet, das sind Antibiotika und die holen wir. Und er sagt exakt die gleichen Worte, wie Jack in der Auftakt-Episode von Lost, die ich lustigerweise am Wochenende nochmal geguckt habe. Deswegen weiß ich das nicht, weil ich jeden Dialog aus Lost kenne.
Schade.
Aber es sind wirklich eins zu eins die gleichen Worte, die er da sagt.
Aber dann würdest du nicht, wenn du sozusagen einen großen Rucksack mit hast, auch irgendwie ein paar andere Sachen einfach mit reinschmeißen?
Aber was denn?
Da sind doch Medikamente ohne Ende. Und wenn
Ketamin.
Zum Beispiel.
Bisschen Meth.
Aber sozusagen, ich
Bullen aufblutschmitteln.
Auch nachher, wenn wir auf Rick und auf Carol kommen, dann wirklich jedes Schlafzimmer irgendwie unterm Bett zu durchsuchen, um irgendwelche Hustenbonbons zu finden.
Aber es bringt doch auch nichts, leere Petrischalen mitzunehmen.
Also natürlich das, nicht das leere Petrischalen, aber da waren doch Antibiotika, wie gesagt.
Ja, das haben sie ja gesucht, gezielt. Das hat ja Bob Stuckey gesagt, alles was auf und dünn.
Es wirkt trotzdem nicht so, als ob sie irgendwie genug Supplies genommen haben, was auch mehr Supplies sind.
Ja, Bob Stuckey hatte halt keinen Platz, weil er seinen Brandy mitnehmen musste.
Ja, trotzdem war seine Tasche ungefähr halb leer.
Nur der Brandy drin, oder? Da war nichts anderes.
Wenn er sie so geschüttelt hat mit seinen Zombies da. Also voll war die nicht. Und auch die Rucksäcke von Carol und
vielleicht haben sie einfach nicht mehr gefunden.
Also ich sag mal so, dieses eine Sache, wie du jetzt gerade angesprochen hast, dass sie jetzt zum ersten Mal Medikamente nehmen, die lasse ich nicht so gelten, weil das stimmt nicht. Die haben in den ersten Folgen schon auch mal gesagt, wir haben einfach alle Apotheken im Umkreis schon abgegrast und da ist nichts mehr.
Nein, aber dagegen spricht immer noch diese Geschichte mit Maggie und Glenn, wie sie da die Abtreibungspillen von
Dingsbums geholt haben. Das ist doch schon ewig her, das war ja auch ganz woanders. Ja, aber das war ja auch mal ganz woanders. Das ist also eine andere Umgebung. Und wie schon gesagt, die sind ja auch schon seit über 8 Monate in diesem Gefängnis drin. Insofern ist es auch absolut logisch anzunehmen, dass sie einfach die Umgebung schon abgegrast haben.
Nein, also ich denke, bei 8 Monaten, nimmst du Medikamente, dann nimmst du Basic-Waffen, was sie ja getan haben, und dann nimmst du natürlich Essen. Und dass sie jetzt, wie gesagt, wieder auf die Idee kommen, Essen zu suchen, weil nichts mehr da ist, finde ich total abstrus, dass sie es nicht vorher gemacht haben. Dann sagt ihr natürlich, nein, da kann man wieder
Waffen. Ja, aber irgendwann müssen sie es ja machen.
Aber wir sind ja 8 Monate schon da.
Ja, aber sie können ja nicht immer so viel sammeln, dass es halt nie zu Ende geht. Vielleicht haben sie ja jetzt auch
Natürlich nicht, aber du würdest doch nicht, bevor es zu Ende ist, dann losgehen.
Ja, nee, aber vielleicht haben sie jetzt noch so abschätzbar auf die nächsten 2 Wochen Nahrung und jetzt suchen sie halt neue Lebensmittel.
Nein. Also mit der Hannah ginge, müsste vor jeder Folge noch kurz eingeblendet werden, wie viel Essen ist noch da, wie viel Benzin haben wir noch im Tank, wie viele Patronen haben wir noch im Lauf,
wie viele Angriffsbolzen
haben wir noch. Genau, erstmal so die Inventurliste vor jeder Folge.
Mich stört vor allem, dass auch wenn sie auf so einem Run sind, dass man nicht sieht, wie sie mal einen Schluck Wasser nehmen oder so.
War kurz so ein Schluck Volvic, da können wir auch noch
ein bisschen... Das hatten wir aber. Daryl hat einen Schluck Wasser getrunken aus einer Flasche. Da dachte ich noch nicht, dass das destilliert ist. Das war sogar in dieser Folge.
Und sie haben Zigaretten geraucht. Das fand ich auch mega cool.
Das sind so Kleinigkeiten, die aber wahnsinnig...
Ja, aber weißt du, was ich gedacht habe nach der Episode, als ich sie gesehen habe? Ich habe gedacht, endlich ist Hannah jetzt mal befriedigt, weil sie jetzt mal auf einem Lebensmittelrun gehen.
Ja.
Und ich sogar
schon wieder nichts. Der kann es nicht recht machen.
Leute, ich habe euch gesagt, das war die beste Folge bis jetzt, wo ich am Ende ja noch zu sprechen komme. Aber vor allem, sie haben ja auch hier Benzin gesucht.
Genau, und das habe ich dann nämlich auch gedacht. Und dann kommt auch noch mein Benzin-Ding dazu. Ich meine, die Episode hatte doch alles. Sie hatte einen Medikamenten-Run, sie hatte einen Lebensmittel-Run und sie hatte Benzin-Thematisierung.
Ja, und scheinbar hat jemand aus einer Flasche getrunken. Ich bin begeistert und ich habe es verpasst.
Ja. Oh. Jetzt aber nochmal trotzdem, ein bisschen der Reihe nach. Sie sind also in dem Veterinär-College, machen ihre Taschen voll oder Hannah halb nicht voll genug.
Und dann muss ich ganz kurz nochmal als absoluter The Wire-Nerd muss ich nochmal ganz kurz einhaken, weil Bob spricht irgendwie seine oder erzählt seine Metapher über diese Dominosteine. Ich habe es jetzt nicht genau parat, aber auf jeden Fall ist es ein Callback zur ersten Staffel von The Wire. Kennst du's? Wo sein Charakter D'Angelo Barksdale über Schach erzählt und seinen Untergebenen quasi das Drug Game anhand von einem Schachbrett erklärt. Und das ist natürlich sehr schön. Also da ging mein Herz auf.
Und das war der Wire-Fanboy-Moment für diese Woche, präsentiert von Hyundai.
Ich hätte mich in den Arsch gebissen, wenn ich es nicht erzählt hätte. Sorry. Für die letzten 30 Sekunden, wenn eure Ohren bluten jetzt.
Wir sollten doch Videos aufnehmen bei dem Podcast.
Ach so, ja, um euch gelangweilt zu zeigen.
Nein, um den...
Also. Apropos blutende Ohren. Blutende Augen haben etliche von diesen Zombies, die in dem...
Deine Segways, ey.
Und der Hörfunkpreis 2013 geht an. Die Zombies in dem Veterinär-College, die da irgendwie rumlungern, aber teilweise auch nicht. Es ist irgendwie ein bisschen inkonsistent, die Zombie-Verteilung in diesem Gebäude. werden irgendwann zum Problem in der Hinsicht, dass... Also, was die Serie in der Hinsicht dann immer ganz gut macht, ist so ein bisschen so, dass die Zombie-Problematik im Sinne von 2 sind kein Problem, auch 5 sind noch okay, aber sobald 10 Zombies und mehr werden, wird es problematisch. Trotzdem fand ich diese ganze Veterinär-College-Szene sowas von antiklimatisch irgendwie. Ich hätte mir da viel, viel mehr davon erhofft. Das war einfach... Also sie haben ja jetzt hier quasi diesen extra Angle gesucht. Sie dürfen praktisch den Zombies nicht zu nahe kommen, weil die Zombies sind nochmal quasi doppelt infiziert, auch noch mit dieser toten, mit der Grippe, mit der furchtbaren. Das kann man darin sehen, dass ihnen allen die Augen ausgeblutet sind. Ja. Und das war was, das fand ich total dämlich, ganz ehrlich. Weil erstens mal kam das so in der, also dann auf einmal sagt Bob so, hey, Vorsicht, wir dürfen ihnen nicht zu nahe kommen. Wusste ich schon in der Episode vorher, ich meine, Therese stand in einem Meer von Zombies und hat sich da freigehämmert.
Aber die hatten vielleicht dieses Virus sagen, nicht.
Ja, aber warum haben denn dann die in der Klinik das Virus und die draußen nicht? Ja,
vielleicht bleiben sie deswegen im Schwarm, weil sie das immun macht gegen die Krankheit.
Ja,
wir haben hier nächste Erklärung.
Ja, ich finde, ich kann dir da zustimmen, weil ich finde, das ist einfach too much. Ich meine, lass doch die Zombies einfach Zombies sein, ohne ihre verschissenen Virus zu haben. Also, warum braucht man das irgendwie? Die sind doch schon gefährlich genug und jetzt muss man auch noch aufpassen, dass sie einen nicht anhusten. Wobei sie
also
ja
mich
hat
das nicht gestört.
Aber abgesehen davon fand ich es auch so einfach... Ich fand's langweilig. Entschuldigung, das war so, oh, die Zombies kommen, oh, dann gehen wir durch die Tür und dann hocken wir jetzt rein und dann klettern wir durch das Fenster aus. Sorry, das war eine Szene, die hätte mehr machen können.
Ich finde es viel schlimmer, dass sie nicht durchs Fenster klettern, sondern auf diesen 1 Meter tiefen Sumpf Sims springen mit voller Wucht und dann Bob Stuckey so bescheuert ist, da echt viel zu weit zu springen.
Bob Stuckey in dem gekünstelsten Unfall aller Zeiten. Das sah so bescheuert und dämlich
aus. Aber es ist halt, er ist halt auch ein bisschen zitterig, ne? Weil er hat schon lange nichts mehr gesoffen.
Er hat schon wegen...
Aber ich finde auch, das ist alles legitim, was du sagst, Philipp, aber es ist halt auch einfach keine Zombie-Episode. Ich meine, das sind halt ihre Pflicht, 3-4 Pflicht-Zombie-Minuten, die sie reingepackt haben, aber in der Episode geht es einfach nicht um die Zombie-Kills. So.
Ja, aber dann spar's dir für eine andere Episode draus auf und mach was Richtiges draus. Oder lass es gleich.
Aber hättest du die Episode gut gefunden, wenn gar keine Zombies drin gewesen wären?
Hätte man die Zombies nicht einfach weglassen können?
Nein, du kannst in der
Bevor du es so machst, kannst du es gleich weglassen. Das sage ich ganz ehrlich. Weil das ist wirklich was, so ein Szenario hat mir auch The Walking Dead jetzt schon gefühlt 100 Mal gezeigt.
Ja, und es wird dir auch noch weitere 100 Mal
zeigen. Ja, aber ich möchte...
Also, du kannst nicht jedes Mal den einstützen, super machen.
Du kannst aber diese Sequenz mal weglassen würden. Wie geil wäre diese Folge bitte gewesen, einfach komplett keine Zombies.
Aber das ist ja auch unrealistisch.
Nee, du kannst aber diese Sequenzen auch anders gestalten. Du kannst auch andere Probleme und andere Hürden diesen Leuten oder diesen Figuren einfach in den Weg stellen. Irgendwie einfach interessanteres Zombie-Szenario irgendwie. Keine Ahnung, man muss sich irgendwo drüber hangeln über eine Horde von Zombies oder es gibt gar keine Zombies, sondern andere Menschen vielleicht, mit denen man sich schießen muss oder so irgendwas in der Hinsicht. Aber das war einfach für mich unkreativ und langweilig. Irgendwie diese ganze Veterinär-College-Sache, wo ich mich ja irgendwie drauf gefreut habe, die letzten zwei Episoden, so yeah, Daryl und Michonne, das war für mich jetzt einfach eine einzige Enttäuschung, das Ding, sage ich ganz ehrlich. Also zumindest so, was den Action-Zombie-Faktor angeht.
Ich fand diesen, tut mir leid, Axel, als YFN, aber ich fand Bob zeitweise so lächerlich, dass er mich schon wieder amüsiert hat. So. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als er so als letzter durch den Flur läuft und dann schmeißt er den Zombie Stühle in den Weg?
Ja, das ist doch jetzt nicht besonders doof. Dann sind sie auf jeden Fall aufgehalten, die Zombies.
Oh nein, mein Stuhl.
Ja. Es hat wirklich auch so gewirkt, als ob er sich so absichtlich doof angestellt, damit er jetzt irgendwie gleich...
Ich meine, die Zombies können ja nicht klettern oder sowas. Das hat man ja danach an dem Fenstersims gesehen. Ja. Also ist es schon schlau, wenn man denen so ein Regal in den Weg wirft, können die da überhaupt drüber gehen irgendwie? Geht das? Also na, können die ihr Bein heben? Können die ihr Bein heben oder werden sie...
Die zerquetschen das dann in der Masse.
Zerquetschen ein Holzregal.
Da kannst du, brauchst du ganz schöne Masse dafür. Nee, ich glaube, der steht da Hopfen drüber, die kommen da schon drüber. Die krabbeln halt irgendwie drüber.
Aber was ich überhaupt nicht verstanden habe, vielleicht bin ich da auch irgendwie, ich weiß nicht, zu Berlin geschädigt oder so, warum da jetzt so ein Riesenaufwand gemacht wurde, dass er jetzt diese Flasche mitgenommen hat. Klar, du willst keinen Alkoholiker in der Gruppe haben. Klar, du willst irgendwie keinen, der, auf den du dich nicht verlassen kannst. Aber ich kam mir vor, wie in so einer, ich weiß nicht, in so einer Folge... Alkohol ist böse, Kinder.
Ja, ich glaube, das war nicht das zentrale Ding. Ich glaube, zentral war halt, dass er dieses Teil hat fallen lassen, seinen Rucksack, und halt nicht loslassen wollte.
Ja.
Sie haben ihm ja gesagt, er soll loslassen, und er hat einfach nicht losgelassen. Und dann wollten sie natürlich unbedingt wissen, was hat er da drin. Und ich meine, Alkoholiker in irgendeiner Gruppe zu haben, ist schlecht. Ein Alkoholiker in der Postapokalypse zu haben, ist noch schlechter.
Obwohl auch verständlich, finde ich.
Ja, verständlich auf jeden Fall. Und das größte Problem kam ja danach noch, als Daryl ihm den Alkohol abnehmen wollte und er dann halt seine Pistole
fasste. Genau, das habe ich verstanden. Aber vorher dieser ganze Hackmack, ich fand, das war, also irgendwie war ich da so ein bisschen verwirrt, warum da jetzt, ich meine, die alle haben irgendwas getan, die alle haben irgendwas noch in petto wahrscheinlich, was wir noch nicht wissen über deren Charaktere. Und dann flippst du so förmlich aus, dass irgendwie dieser Tollpatsch da seine Whisky oder was auch immer für eine Flasche mit hat.
Ja, weil er sie halt alle gefährdet hat wegen seinem
Alkohol. Ja, aber so gefährdet waren sie ja gar nicht in der Szene. Ich hätte es ja verstanden.
Aber alles, was sie aufhält, während sie in irgendeiner Zombie-Bedrängung sind, ob die jetzt unten stehen oder am Fenster stehen, das ist schlecht.
Aber dann macht doch die Bedrängung größer oder gefährlicher. Sie stehen da oben auf dem Dach, relativ safe, die Zombies kommen nicht durchs Fenster, die Zombies kommen nicht von unten hoch und dann werden sie aufgehalten. Okay, aber eine Bedrohung in der Apokalypse sehe ich irgendwie noch anders.
Ja.
Vor allem, das war sehr komisch gelöst von der Regie. Das war nämlich so, in dem Moment, also es war noch voll auf Tension und überall die Hände und die Geräusche der Zombies. Und in dem Moment, als dann sozusagen der Reveal kam, die Entdeckung der Flasche, war dann so, als gäbe es überhaupt gar keine Zombies um sie rum. Also sowohl die Horde unten, als auch die Horde am Fenster war nicht mehr zu sehen.
Und du saß noch so drei Arme, die so...
Ja, genau. Und da hast du gedacht, jetzt setzen sie sich gleich hin und rauchen erstmal eine, so auf den Stress. So als wäre überhaupt hier gar kein Druck sozusagen da.
Aber das zeigt ja dann auch wieder so ein bisschen diese ganze, was wir in den letzten paar Episoden schon mal hatten, diese ganze Routine, die sie halt haben. Wenn sie merken, die Zombies können ihnen nichts tun, wie Baumi oder wie der Bärenfallen-Zombie, dann ist es hinten halt einfach Bums.
Aber also deswegen egal. Fand ich, war sozusagen die Gefahr, war die Gefahr nicht so groß. Und ich finde, man hätte die Gefahr noch ein bisschen doller oder stärker hervorbringen können, damit wirklich dieser Alkoholismus noch viel schlimmer ist.
Hm. Ach, diese ganze Sequenz war für einen Eimer, ganz ehrlich. Das war doch einfach, nee.
Vor allen Dingen wusste man ja auch schon, dass der da eine Flasche drin hat, oder? Ja. War ich da die Einzige? Ich meine, er guckt dahin, da ist dieses Lager mit dem Buch, oh, Flasche hat er dann da drin. Aber es wunderte mich, weil hatte er nicht auch so Medikamente aus dem Regal rausgenommen?
Ja.
Wo sind die hin?
Ja, die waren wahrscheinlich
alle eingeworfen?
Nee, die waren halt auch in dem Rucksack.
Ich mein. Ja, aber deswegen wäre es ja noch weniger schlimm gewesen, dass er sie nicht losgelassen hat. Weil sie hatten ja eine Checkliste und jeder hat ja nur, wie wir vorher auch festgestellt haben, die Medikamente gebraucht.
Ja, aber das Problem ist ja einfach, dass er halt Alkoholiker ist und dass das jetzt einfach klar wird. So, dass das jetzt der Reveal war so, und dass es halt einfach schlecht ist, einen Alkoholiker in der Gruppe zu haben.
Aber das wusste Daryl ja zumindest vorher schon.
Ja. Was? Das, ja, das wusste Daryl nicht. Woher hätte er das?
Doch, die haben sich doch unterhalten darüber. So, das irgendwie, weißt du, dass das Regal umgefallen ist? Ja, das war doch davor.
Das war in der Folge davor.
Als der Daryl davon erzählt, dass das Regal eingestürzt ist, seinetwegen. Das macht er nämlich, bevor das mit der Flasche rauskommt. Sonst andersrum hätte es doch gar keinen Sinn gemacht. Mhm. Danach mag Daryl doch Bob nicht mehr, weil er so mega wütend auf ihn ist und der das Vertrauen gebrochen hat. Also das wusste Daryl mit dem Alkoholismus.
Er wusste doch explizit, dass es wegen dem Alkohol war, dass der Schrank umgefallen ist.
Ja.
Okay. Also ich glaube, es geht auch Daryl, Daryl ist ja ziemlich angepisst dann.
Es geht ihm ja um die Szene mit der Pistole.
Ja, es geht ihm vor allem, es geht ihm nicht um den Alkohol an sich, sondern es geht darum, dass Bob sozusagen Sachen macht, die alle anderen in Gefahr bringen, um seinen eigenen Suff so ein bisschen zu unterstützen.
Das ist ja genau das Problem, halt das Problem bei einem Alkoholiker.
Genau.
Ich meine, das greift ja ineinander, die beiden Probleme. Die, die bedingen sich ja gegenseitig.
The weakest link.
Trotzdem muss ich... Wir müssen mal den großen anderen Block jetzt besprechen. Ich muss trotzdem sagen, die ganze Veterinär-College-Supply-Run-Aktion war für mich, also ich fand den Zombie, den Blick auf die Zombie-Horde letzte Folge fand ich cool, aber insgesamt war das für mich eine richtige Enttäuschung jetzt. Ich habe schon, da schon was mit sehr viel Coolerem gerechnet. So, das hat irgendwie sehr, sehr funktional alles und sehr unkreativ auf mich gewirkt.
Ja, vor allem, es wirkt jetzt ja auch so, als ob sie jetzt vielleicht nicht in der nächsten Episode, aber zumindest in der übernächsten auch zurück wieder im Gefängnis sind. Also ich hätte mir so ein bisschen gehofft, als ob dieser Run irgendwie, ne, ein bisschen mehr zutage bringt oder vielleicht neue Personen oder irgendwas Neues mir gibt. Aber wie du schon sagst, eigentlich ist der Run abgeschlossen, oder? Sie müssen jetzt nur noch zurück und das war's.
Ja, klar. Ja, sie müssen ja auch so schnell wie möglich zurück. Ich meine, die Geschichte muss ja weitergetrieben werden. Die können jetzt keine 3 Wochen auf der Flucht sein.
Dann sind ja auch alle anderen tot, wegen der Medikamente.
Genau.
Kleiner Roadtrip, so. Können Sie nicht machen.
Jetzt Schluss mit dem Teil, jetzt kommen wir zu Rick und Carol. Wir starten erstmal da mit einer Unterhaltung zwischen Carol und Lizzie. Die kleine Lizzie, die ja irgendwie in der letzten Episode sehr viel kränker aussah, als sie jetzt hier aussah. Da war ich ein bisschen irritiert.
War sie nicht einfach traurig in der letzten Episode?
Aber sie wurde doch in diesen Quarantäne-Teil geschickt.
Ich dachte, da wurde die Tür zu gemacht.
Nein,
eben nicht. Haben wir das letzte Mal schon geklärt?
Oh, ja,
nochmal.
Sorry, genau.
Und war sie denn da drin? War die Szene da drin in dem Trakt?
Ja, das war durch das Fenster durch. Das hat man gesehen.
Durch eine Scheibe.
Genau. Ah, ja, richtig.
Das fand ich ganz schön gelöst eigentlich.
Ja. Und da eben, da sagt ja Lizzie auch nochmal dieses Zombies are people too Ding. Mhm. Ja. Und was ja auch Carol so ein bisschen verstört. Und gleichzeitig haben wir Rick, der quasi so Detektiv, CSI, Millennium, Medium-mäßig den Mord, den Carol an Karen, Gott, das ist alle ein bisschen zu ähnliche Namen, Carol hat Karen umgebracht und Rick sieht das quasi nochmal so eine Art
Carol und David, ne?
Ja, genau.
oder Daniel.
Rest in Peace, David, wir werden dich niemals vergessen. So. Aber kam euch das nicht ein bisschen merkwürdig vor, dass wir dann jetzt Rick nochmal sehen, wie er das alles durchlebt?
Ich fand es total komisch.
War das nicht irgendwie vielleicht ein bisschen zu wegweisend, zu Fingerzeigen? Oh. Ist das vielleicht einfach nur in seinem Kopf und nicht die Realität? Also soll das auf der einen Seite Ricks großartige CSI-Fähigkeiten nochmal hervorheben? Oder ist es halt eine falsche Fährte und Carol war es doch nicht.
Ja, aber Carol war es doch. Carol, sie gibt es ja auch im Zug.
Ja, vielleicht beschützt sie immer noch jemanden.
Ich nee, dann mich würde da ja der ganze Rest der Episode überhaupt keinen Sinn machen. Nee. Also ich bin immer wieder für
sie reden ja auch ziemlich lang noch drüber.
Theorien, aber...
Ja, ja. Meine Theorie steht auf wackeligen Beinen. Das gebe ich
auf
zu.
Auf toten Beinen, würde ich sagen.
Nein.
Ja. Also es war tatsächlich auch so eine Sequenz, wo ich mir eigentlich auch dann wieder gedacht habe, warum zeigt ihr uns das jetzt? Müssen wir das sehen?
Aber jetzt warte mal ganz kurz, ich komme jetzt gerade nicht, ein bisschen durcheinander. Die Szenen, als man gesehen hat, wie Carol diesen Mord durchführt,
ja,
die hat Rick sich vorgestellt.
Ja, ja. Du siehst das quasi so. Rick,
ist das so eine Parallelmontage?
Ja, genau. Rick geht durch die Zelle und sieht die Blutspuren am Boden und dann siehst du praktisch zwischendurch so Flashes von Carol und
wie sie
Carol
abstimmt. Aber das muss doch nicht heißen, dass er sich das vorstellt. Das heißt einfach nur, dass die Serie uns zeigt, wie das gelaufen ist.
Naja, ist ja egal.
Es muss ja nicht heißen, dass er sich das vorstellt.
Es könnte aber sein, dass er sich das vorstellt. Ja. Sonst,
Also ich fand auch, es sah eher wie so eine Montage
aus. Aber ich würde
da
nicht
zu
viel reininterpretieren. Also, dass er jetzt irgendwie da dabei war oder so, oder was war eure Interpretation?
Nee, das meine ich gar nicht, sondern er sieht das halt vor seinem geistigen Auge sozusagen, wie es passiert ist. Ja. Und er ist nicht, er nicht so Sixth Sense-mäßig, sondern halt einfach, er stellt sich halt vor, wie es abgelaufen ist. Und ich dachte mir halt wirklich, Serie, warum zeigst du uns das jetzt?
Das habe ich mir auch gedacht. Warum?
Eigentlich nicht. Na?
Weil es eine falsche Fährte ist, nämlich.
Ich bleibe dabei.
Ihr werdet schon sehen.
Aber nochmal, welche Vorteile hat denn Carol davon, wen zu beschützen?
Also Lizzie. Es bleibt ja nichts anderes übrig.
Nee. Lizzie, also sie
hat sich als Täterin. Ja?
Also Lizzie kann das nicht durchgezogen haben.
Nee.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass es Lizzy gewesen sein muss, aber jemand anders fällt mir leider auch nicht ein.
Also muss es sie gewesen sein.
Vielleicht war David das und hat erst Karen ermordet und dann sich und, na gut.
Dann selbst das Messer in den Nacken gelangt. Nee, es ist, naja, aber es ist ja schon in gewisser Weise bezeichnend, Tordes, dass du solche Theorien aufstellst, weil die Serie einen ja fast dazu verleitet, indem sie diese irrsinnige Sequenz zeigt, weil man wirklich, es gibt keinen Grund, sie sehen zu müssen.
Naja, also das ist auch zuschauerabhängig, würde ich sagen. Nee. Also ich habe da zu keinem Zeitpunkt dran gedacht, dass es uns in die Irre führen soll, ehrlich gesagt.
Ja, aber was, wenn es uns nicht in die Irre, dann erklär mir doch mal den
Sinn. Das ist halt einfach, ich meine, diese ganzen letzten Episoden, die haben sich so stark auf Carol und ihre neue Charakterisierung konzentriert. Ich meine, mir ging es auch ein bisschen schnell, fand ich auch nicht so gut, dass das alles, dass ihre Radikalisierung irgendwie so schnell vonstatten geht, aber es ist auch das Gespräch mit Lizzie am Anfang, wo sie dann irgendwann sagt, don't call me mom, so ganz vorwurfsvoll und irgendwie so auch alles, dieses ganze Gespräch dient nur dem Zweck, Lizzie abzuhärten und ihr zu sagen, wie sie überleben kann.
Aber vielleicht ist sie, Entschuldigung, das ist der letzte Einwand, der aus dieser Richtung kommt, aber ich meine, sie nimmt ja schon die Verantwortung für diese beiden Mädchen auf sich, das sieht man später ja nochmal im Gespräch mit Rick. Ja. Und warum sagt sie dann, don't call me mom. Ist das vielleicht wegen Sophia noch? Oder ist das, weil sie in gewisser Weise Angst hat vor Lizzie? Und deswegen sie von ihr distanziert.
Immer
hanebüchen.
Wo kommen jetzt die Aliens ins Spiel?
Dass sie Angst vor ihr hat, dass sie preisgibt.
Na, sie fühlt sich angeekelt. Was habe ich nur gemacht? Ich habe dir doch das Messer gegeben. Und dann fühlt
Carol
sie sich schuldig.
Carol will verhindern, dass die Kleine sich an sie bindet. Ja. Sie will halt, dass sie...
Ach, das ist aber langweilig.
Das ist ja das Problem.
Aber das ist doch so. Das ist doch toll. Das ist doch eine tolle Charakterentwicklung. Carol war 2,5 Staffeln die graue Maus. Und jetzt endlich kriegt sie irgendwie einen coolen Charakter geschrieben und keiner mag sie.
Ist sie also cool?
Ich muss ja gestehen, ihr kennt meine Meinung zu Carol und ich muss gestehen, sie war mir noch nie so sympathisch wie in dieser Folge.
Weil sie abgehauen ist.
Nein, wirklich. Und ich war fast ein bisschen traurig, dass sie nachher verschwindet. Weil
eiskalte
endlich,
Killerin ist, die gnadenlos
ist. Endlich gibst du ihr mal irgendwie ein bisschen Stoff. Endlich kannst du mal ein bisschen, kommst du der Person mal ein bisschen, dem Charakter ein bisschen näher und dann schwupp fährt sie weg. Wo ich auch dachte, so.
Endlich tut mal jemand was, um die Apokalypse zu überleben.
Endlich
ne?
tut mal jemand endlich? Was total Bescheuertes.
Endlich verbrennt jemand Leute.
Ja. Wir haben ja dann einfach mehrere Szenen, das ist jetzt meiner Meinung nach auch Quatsch, die alle aufzudröseln, in einzeln zu besprechen, hier so zwischen Rick und Carol. Rick und Carol gehen auf jeden Fall dann auf diesen Supply Run, um eben Essen zu finden und landen da in so einem Vorörtchen. wo sie dann, ja...
wo sie Tomaten finden.
Genau, sie finden Tomaten, das allerdings erst später vorher...
Sie bonden über die über der Tomatenernte.
Vorher finden sie allerdings noch ein paar Walker und dann noch ein paar tatsächlich noch lebende Menschen.
Kurze Klammer, ich finde immer das Schönste eigentlich bei The Walking Dead, das sind die Szenen, die ich echt wirklich schön finde, ist, als sie dann in diese Hood irgendwie kommen und dann siehst du so diese verlassene Straße, die verlassenen Häuser. Ich finde, diese Stimmung ist immer wahnsinnig stark.
Und genau da habe ich schon wieder ein Problem
damit. Weil die Rasen alle gemäht sind, wahrscheinlich kommt jetzt.
Na, nicht ganz, aber fast. Ja. Sagen wir mal so, die Serie könnte, der würde es vielleicht ganz gut stehen, den einen oder anderen digitalen Zombie Beheading irgendwie einfach mal wegzulassen und dafür auf sowas ein bisschen mehr zu achten. Weil es stimmt schon, ich habe das auf Boards gelesen, aber mich hat das tatsächlich auch gestört, als ich die Folge da letzte Woche, da gestern gesehen habe. Das ist, diese Häuser sehen nicht aus, als wären die seit 1,5 Jahren verlassen. Und da ist kein Staub, da ist keine Spinnweben, da sind keine Ratten, da sind keine Kakerlaken, da ist der Rasen gemäht. Das ist einfach, sorry, da erwarte ich mehr.
Und trotzdem finde ich das immer noch die stärksten Szenen. Ich habe zum Beispiel was gelesen darüber, dass sie selbst die Leute, ich glaube, das wird ja auch in Virginia oder so gedreht, ich weiß nicht,
Georgia,
dass sie die Leute sogar auch angehalten haben, bitte mäht nicht die Rasen, ne?
Echt?
Einfach, um das sozusagen echt da wirken zu lassen. Und schwierig kannst du das Amis nicht sagen. Ja. Na, das ist ja so wie wasch nicht euer Auto oder so in Deutschland.
Ja.
Also ich muss gestehen, ich fand immer noch, das ist, finde ich, atmosphärisch immer der stärkste Moment von The Walking Dead.
Na, ich mag es auch, mir reichen auch die Blätter, die auf der Straße rumliegen. Und also ich meine, man könnte es schöner machen. Aber ich glaube, es ist einfach zu teuer. Die Ausstattung ist einfach zu teuer.
Es ist jetzt auch nicht das Riesenproblem. Aber zum Beispiel jetzt in der nächsten Szene kommt eine Nummer, wo ich tatsächlich wieder ein Riesenproblem hatte. Das war dann ähnlich wie Tyrese in der Szene, wo Carol und Rick im Haus sind. Und dann kommt so ein Zombie oben auf der Treppe und fällt dann so doof die Treppe runter. Und Carol steht da, als hätte sie noch nie in ihrem Leben einen Zombie gesehen und wüsste jetzt nicht, was sie machen soll.
Aber sie sticht ihn doch ab.
Ja, sie sticht ihn ab. Aber erst nachdem Rick irgendwie, sie starrt erstmal komplett versteinert auf den Zombie und dann muss Rick sie zurückziehen, damit sie quasi nicht von der Treppe stolpernden Zombie über den Haufen gepfeffert wird. Mhm. Und da dachte ich mir wieder, da schafft sich diese Episode so einen komplett gekünstelten Moment der Spannung, der einfach nicht im geringsten irgendwie logisch konsistent ist mit der Figur Carol, weil Carol ist der, wie wir jetzt, wo ja auch die ganze Arc hier hin, aber dass Carol mittlerweile zur eiskalten Killerin gekommen, warum guckt sie dann wie der letzte, wie ein Eichhörnchen, wenn es blitzt, wenn da so diese Zombie runtergefallen kommt und von Rick so blöd von hinten holprig gerettet werden muss.
Das war ja schon mein Problem in der letzten Folge, dass sie einfach immer, auch wenn sie schon irgendjemanden in den Kopf sticht, wirkt es schon extrem so.
Aber das ist ja vielleicht das Problem der Schauspielerin.
Nee, aber das deswegen immer noch fand ich diese Verbrennung von Daniel und Karen. Ich sehe jetzt Daniel.
David.
Das fand ich so überhaupt keinen Sinn machte, weil ich immer noch daran zweifelte, dass sie das körperlich überhaupt schaffen würde. Aber wie gesagt, ich habe es gesagt, fand ich das gar nicht so schlimm.
Ich fand das total dämlich.
Ja, ich habe da jetzt auch nicht zu viel rein interpretiert, ehrlich gesagt. Also ich bin mir da auch unsicher, ob die Autoren oder der Regisseur da irgendwie künstlich Spannung erzeugen.
Ja, eben, aber guckt euch auch nochmal die Szene an. Und das hatte auch mehrere Sequenzen in dieser Folge, wo dann so künstlich Spannung erzeugt mit leichten Kamerashots durch den Haus und dann auf einmal die Bedrohung. Musik und was passiert? Boah, ein Zombie kommt um die Ecke und fällt die Treppe runter. Ja, wahnsinnig spannend. Ja, aber das ist ja wirklich schon mal was wir tausendmal gesehen haben.
Dieser es war Serie. Null spannend. Ja, 0,0 spannend, aber ich weiß auch gar nicht, ob die Absicht dieser Szene war, spannend zu sein.
Naja, klar, aber wenn es nicht spannend ist, dann kann ich auch abschalten. Ich weiß auch nicht.
Ja, gut, aber ich meine, wenn man nach dir ging, wäre jede Zombie-Szene innovativ und mega spannend.
Ja, da bitte, so muss
und
es ja auch
das
sein.
Das wären dann irgendwie, wie viel? 16 Stunden super spannende Zombie-Action.
Ich fand das einfach irgendwie komplett doof. Und dann stolpern sie ja quasi oder befreien mit dieser Aktion, beziehungsweise der Zombie, der diese Treppe selbst runterfliegt, befreit quasi selbst die zwei Vagabunden, die sich da in diesem Badezimmer eingesperrt haben. So ein junges Pärchen, Sam und Anna.
Fruitpicker.
Genau. Beide ziemlich ramponiert, im ramponierten Zustand, aber doch eigentlich irgendwie merkwürdig gut drauf.
Sie waren verliebt.
Genau. Ich glaube, die haben einfach nur sich gefreut, jemanden zu treffen.
Ja, und Carol renkt den dann. Also, das waren Momente, die ich sehr cool fand in der Episode. Erstmal das Pärchen an sich hat mir total gut gefallen, weil das war so dieses. Also, erstmal allein schon die Tatsache, so sie, so beide so gehandicapt, irgendwie so eigentlich hilflos. Und sie auch mit dieser Geschichte, so ja, da war ein Flüchtlingslager, da sind die Leute einfach übereinander rübergerannt und ich hatte ein kaputtes Bein, Punkt. Das ist so ein Ding, wo ich auch so, ja, glaube ich sofort. Dieses Szenario glaube ich sofort. Todes, willst du was sagen?
Widerspricht das nicht irgendwie deiner darwinistischen Anschauung? Warum haben die beiden das dann eigentlich geschafft? Irgendwie Hinkebein und...
Naja, wir sehen ja in dieser Episode, wie weit sie kommen, ne?
Ja? Und Hinkebeine.
Wir sehen, ja, und er also hat eine ausgerenkte Schulter, die dann von Carol gleich wieder eingerenkt wird. Und das eben auch, fand ich, eine super Geschichte von wegen, also da, so kann man auch ganz einfach Charakterisierungen machen. Ja, Carol weiß, wie man sich die Schulter einrenkt, weil sie hat sich früher das einfach irgendwann mal selbst beigebracht, bevor sie dann immer, nachdem ihr Mann sie verkloppt hat, ins Krankenhaus gehen musste. Ja.
Das fand ich auch extrem stark.
Ja. Ja. Und deswegen, wie in der Folge war, fand ich so viel Charakterbildung wie fast noch nie zuvor. Und
ja, das zu für Carol auf jeden Fall, ja. Ja. Aber vielleicht doch dann ein bisschen zu spät. Naja, wir haben dann hier also dieses Pärchen, wo halt auch irgendwie auch dieses kleine Element so, naja, es kann auch in der Zombie-Apokalypse noch irgendwie so ein junges Liebesglück entstehen, so. Auch wenn es nicht von Dauer ist, wie wir gleich sehen, aber...
Ja, vor allem, was bei solchen Szenen immer schön ist, wenn sie auf Fremde treffen, du weißt einfach nie, was die Fremden im Schilde führen. So.
Ja.
Und das geht immer so eine latente Gefahr aus. Bei den Zombies weißt du wenigstens, okay, die Vollidioten muss ich abmurksen. Aber bei denen, und die waren ja auch so ein bisschen, also der Typ zumindest war so ein bisschen schmieriger Typ, irgendwie so ein bisschen nicht so ganz helle, hatte ich irgendwie so das Gefühl. Und man konnte sich durchaus vorstellen, dass das irgendwie so einer, der irgendwie vorgeschickt wird als Bait von irgendeinem Governor-ähnlichen Typen und dann mal auf Lookout geschickt wird.
Stimme ich dir hundertprozentig überein, das war für mich auch das mit Abstand stärkste Element dieser Episode, dass so diese ganzen Szenen zwischen Carol und Rick und dem Pärchen, wo du auch immer so ganz sauber wirken die zwei nicht. Irgendwas, was ist denn da los? Warum sind die so gut gelaunt? Und wie kommen die hierher? Und warum sind die in dem Badezimmer, wenn da nur ein so langsamer Zombie vor der Tür? Und so.
Alles ja, aber woher hätten die denn wissen wollen, wenn die jetzt rein hypothetisch, sagen wir mal, vom Governor geschickt worden wären oder einem Governor-Äquivalent, wie zum Teufel hätten sie wissen sollen, in welchem Badezimmer sie sich verstecken müssen?
Also, das wäre schon extrem eingefädelt gewesen. Ja.
Vielleicht ist
ja
in jedem Badezimmer ein Pärchen.
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Es wäre ein bisschen aufwendig, sich in Badezimmern zu verstecken.
Von außen haben sie den gefolgt und sind dann durchs Fenster oben rein.
Ja, und hatten genau, ihren Haus- und Hof-Treppenzombie dabei. Ja, so machen die das.
Aber man kann sich ja trotzdem nicht sicher sein. Ich meine, die können auch eine Knarre irgendwie dabei haben und sich denken, jo, wir knallen jetzt einfach Bonnie und Clyde-mäßig jeden über den Haufen, den man sehen. Ja. Also wir sind zwei durchgeknallte Killer oder so. Ich meine, das wäre natürlich kein cooler Plotpoint, aber es ist möglich.
Nee, aber ich gebe dir recht, weil ich finde ja sozusagen, wen gibt es noch da in der Zombie-Apokalypse, ne? Welche, wir hatten ja schon diese Meute da in dieser kleinen Stadt in der vorigen Staffel. Das ist schon wahnsinnig spannend, wer überlebt, ne? Apropos Darwinismus. Und wie würdest du dich verhalten, wenn du auf die triffst? Und wir sehen ja immer auch bei Rick, dass er sich fragt, ne, was soll ich jetzt tun? Und ich, ganz ehrlich, hätte sie auch nicht abgeknallt. Ganz gegen meinen Ruf der letzten Folge.
Hanna wird zu Mom.
Scheinbar die junge Liebe.
Du Menschenrechtsaktivistin.
Aber ich muss gestehen, dass man natürlich, ne, du hast natürlich Schiss, was passiert. Denn ich meine, es geht ja um dein Leben. Und wie ihr schon sagt, die können sofort eine Knarre ziehen und du bist weg. Fand ich super, super spannend. Und du siehst ja auch die Indifference, die Rick ja auch zutage führt.
Ja, aber ist eher dann, noch Carol, oder?
Ich fand in der Szene eher Rick. Die war relativ, er sagt ja, da erzählt ja auch vom Gefängnis und will die ja schon überhaupt mitnehmen.
Aber er stellt ja sogar seine Frage, ne? Er fragt ja sogar irgendwie die erste seiner drei klassischen Fragen.
Was total seltsam, also ich fand regiemäßig waren da in dieser Episode einige Schnitzer drin, weil dann, also da war dann total komischen Cut. Das war so mitten in dem Dialog zwischen Rick und Sam, dem Typen mit der ausgerenkten Schulter. Und Rick dann so, how many have you killed? Zack.
Ja, aber das gebe
zu Daryl, Michonne und sonst
funktioniert ja schon.
Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
Ja, aber man weiß ja, was die restlichen Fragen sind. Deswegen funktioniert es ja eigentlich so. Also ich muss jetzt nicht Rick sehen, wie er alle drei Fragen ausformuliert. Vor allem, weil ich auch irgendwie nicht besonders Ja, aber ich, weil ich finde, das ist nicht unbedingt so effektive Fragen.
Letztendlich,
ich mein, erstens das. Also erstens, man kann jeder da irgendwas erzählen und whatever. Und,
ja. Aber letztendlich hat es ja auch gar keine Konsequenzen. Also genau. für irgendwen in
deswegen dieser fand ich's Episode. Gut. Ich fand diesen Schnitt fand ich nämlich auch sehr gut. Vielleicht, genau, kurz am Rande. Wir mussten uns leider gerade von dem lieben Philipp verabschieden, der wunschmäßig in die Pressevorführung von Diana gehen wird.
Der hat erste Anzeichen eines Zombie-Virus gezeigt.
Genau, große Dips, der wollte da unbedingt hin. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach weiter genau zur Szene. Und ich glaube, wir kommen dann fast schon zum Ende von den beiden neuen Darstellern. Denn was sehen wir, was dann passiert?
Ja, wir stoßen auf das glücklicherweise mit einem Tattoo zur besseren Wiedererkennung ausgestattete Bein von Anna, das nicht mehr an dem Körper befestigt ist, sondern mit einem eher überraschend sauberen Biss, würde ich mal sagen, abgetrennt wurde.
Vielleicht einfach abgerissen.
Ja.
Können die Zombies sowas abreißen?
Und wie kommt er da überhaupt hin? Haben die weggeschleift dann? Die lag ja noch ein bisschen weiter weg.
Vielleicht sie noch ein bisschen weggehopst.
Oh, auf einem Bein. Oh Gott, ja. Nee, langsam. Oh. Und sie hat doch nur Pfirsiche sammeln wollen. Tut doch keinem was.
Ja. Und da fand ich auch sehr schön, wie dann sozusagen Rick guckt, ne? Und beide gucken und dann schließen sie so wieder die Pforte. Ne?
Genau, und die Zombies töten sie dann auch wieder nicht.
Genau.
Parallel zu Baumi und
ja, da hätten sie ja erst hingehen müssen.
Genau. Ja, genau. Ja, zu Baumi, ja.
Zu Baumi hätte ein Tritt genügt. Sorry, aber dem ist
sorry, so. Da kommst du nicht mehr raus.
Nee, Baumi.
Nee, aber davor haben wir ja noch irgendwie festgestellt, dass Rick sie mit zurück ins Camp nehmen will, ne? Das war ja, oder hatten wir das jetzt schon gesagt?
Das wusste man ja schon, nachdem er Sam die Uhr gegeben hat.
Nee, das wussten wir schon vorher. Ich glaube, die Uhr gibt er ihm erst am Ende, weil er muss ja in 2 Stunden wiederkommen.
Genau, sie teilen sich dann auf. Und warum genau teilen sie sich nochmal auf?
Um mehr Ground abzudecken.
Und mehr Ground abzudecken. Lebensmittel zu finden.
Genau.
Okay.
Und ja, Medikamente, oder?
Ja, die bieten sich ja an. Die beiden bieten sich ja von sich aus an, um das halt wieder gut zu machen, dass sie mitgenommen werden. Und da weiß man das schon. Und da wird auch die Uhr von Rick vergeben.
Genau, weil wie gesagt in 2 Stunden ne, das Treffen ist.
Ja.
Und ja, was wissen wir? In 2 Stunden ist weder Hinkebein noch
Sam.
Noch Gimpschulter zurück.
Ja.
Aber von Sam fehlt einfach jede Spur, ne?
Ja.
Also
fand ich auch ganz gut, dass man den jetzt auch nicht noch irgendwo sieht, sondern dass man es einfach offen lässt.
Vielleicht kommt er ja irgendwann wieder zurück.
Zusammen mit Carol.
Zusammen mit Carol,
ja,
natürlich.
Und sie sind dann voll die Badass.
Genau, weil er, also er hat auch keine Probleme mehr zukünftig mit ausgekugelten Schultern.
Nee.
Weil sie ja dabei ist. Und sie ergänzen sich quasi perfekt.
Er kugelt sich die Schulter aus, sie kugelt sie wieder ein. Oh, ein Herz und eine Seele.
Ja, und dann kommen wir zum großen Finale eigentlich. Wie würdet ihr das interpretieren? Warum lässt Rick Carol gehen oder zwingt sie zum Gehen?
Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, weil er halt, weil sie ihn quasi schlussendlich davon überzeugt, dass sie halt eben aus welchen Gründen sie die beiden ermordet hat. Und er sieht es eben als das an, was es letztendlich auch war, als Mord. Und er will so jemand Gefährliches nicht mehr in seiner Gruppe haben.
In gewisser Weise hat er da ja auch wieder die dritte Frage gestellt. Why did you kill those people?
Oh,
ne?
Sehr schön.
Ne?
Sehr
schön. Und da war er
wohl. Und da hat sie die falsche Antwort gegeben dazu.
Ja, die war vielleicht ein bisschen zu gleichgültig, aber vielleicht kam das nicht von Herzen, weil es nicht die Wahrheit war. Aber ich.
Klammer dich an jeden Strohhalm.
Kann was sein.
Aber ist das sozusagen pragmatisch? Also ich verstehe schon, dass man sozusagen einen Killer in Anführungsstrichen, obwohl ich den Mord an den beiden auch mit milderen Umständen beschreiben würde durch den Ausbruch der Epidemie, aber das sei außen vor. Aber ganz ehrlich, Carol ist ja auch ein wichtiger Faktor in der Gruppe. Wir wissen jetzt, viele Menschen sind infiziert. Ich denke immer, die beiden in Anführungsstrichen Doktoren oder doktorähnlichen Menschen sind höchstwahrscheinlich werden sterben. Also denkt man ja vielleicht in deren Position. Und gerade Carol ist ja durch ihre Fähigkeiten auch so heilmäßig ganz gut unterwegs. Würdest du wirklich auf so eine Person verzichten in deiner Gruppe, weil sie jetzt vielleicht in einer Kurzschlusshandlung 2 Leute abgefackelt hat.
Ich glaube, das größte Problem dabei ist natürlich auch die Konfrontation mit Tyrese, die unmittelbar bevorsteht.
Aber wenn Rick nichts sagt, dann wird Tyrese es ja nicht erfahren.
Ah, ich weiß nicht, sowas kann ja schon irgendwie rauskommen. Also vielleicht ist Tyrese schon irgendwie geschickt genug, das irgendwie rauszubekommen, wer das jetzt nur hätte sein können.
Aber ist es wahrscheinlicher, dass Tyrese es herausfindet oder ist es wahrscheinlicher, dass Carol alleine stirbt? draußen in der Welt. Mm. Also da finde ich, dass Carol alleine draußen stirbt, ja, wahrscheinlicher.
Ich weiß nicht, vielleicht sieht Rick jetzt sie als so Badass und Survivalist-mäßig erzogen, dass er ihr zutraut, allein zu überleben. Ich glaube, das sagt er auch explizit, dass er ihr das jetzt zutraut, so mit aber ihrer Wandlung.
Aber haben wir nicht auch Rick erlebt, wie er sozusagen schwere Entscheidungen gefällt hat und Leute umgebracht hat? Also ich finde so diese Entscheidung wirklich auf jemanden, den du seit so vielen Monaten, 18, 16 scheinbar, kennst, in die freie Zombie-Welt zu lassen, finde ich schon...
Das ist mega hart, aber ich meine, sie ist im Endeffekt eine Mörderin. Sie ist einfach... Sie hat zwei Menschen,
sind nicht alles von denen Mörder. Sie...
Ja, Zombie-Mörder, aber doch keine
ja,
Menschenmörder.
Ja, aber ich meine, das war ja... Rick hat ja auch schon gemordet, genau. So sagen wir. Aber Shane, nur, aber ich...
Ja, aber nur, weil er... Leben, sein ja. Leben bedroht war durch Shane.
Ja, ja, aber und ihr deswegen Leben war auch bedroht, weil sie dachte, die werden infiziert und würden alle ja, anstecken.
Aber das kann man ja nicht, man kann nicht einfach davon ausgehen, ja, okay, die sind jetzt krank, das ja, heißt, sie werden alle krank und sterben
übermorgen. Aber es gibt trotzdem mildernde Umstände irgendwie. Sie hat sich ja nicht aus Spaß getötet.
Nee, sie hat natürlich nicht. Ich meine, das wäre ja dann, das würde ja gar nicht mehr zum Charakter passen.
Genau.
Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn sie
für das getan hätte. Für euch ist das sozusagen hundertprozentig klar, die muss weg aus der Gruppe. Die hat sozusagen...
Nein, bei mir ist es nicht hundertprozentig klar, aber ich kann es nachvollziehen, genau, dass sie ausgestoßen wird, gerade weil, was ist, wenn jetzt irgendwie das Kind Schnupfen hat und das da wieder anfängt? Rammt sie dem dann auch, während sie dem noch ein Schlaflied vorsingt, das Messer in den Kopf? Ich meine, so einer Frau kann man einfach nicht mehr so wirklich vertrauen. Und ich glaube, ja, man sieht ja auch ganz eindeutig, dass Rick diese Entscheidung auch nicht leicht gefallen ist. Wenn er da mit seinen tränennassen Augen in den Rückspiegel guckt, dann ist das, glaube ich, nicht die Angst, so ja, dass, oh, jetzt kommt Rambo Carol zurück und stürmt das Krankenhaus, sondern er leidet natürlich auch darunter. Es war ja auch eine Freundin von ihm. Und das, also ich kann es verstehen, aber ich glaube, ich hätte ihr vielleicht noch eine Chance gegeben irgendwie.
Genau, würdest du nicht in so einer Zeit, die jetzt ja doch schwierig ist, würdest du nicht auch versuchen, ihre Hilfe noch in Anspruch zu nehmen und dann, wenn vielleicht die Gefahr hoffentlich vielleicht irgendwann mal bekämpft ist, zumindest im Gefängnis, dass man sagt, hey Carol, du hast etwas Böses getan, jetzt bitte geh.
Ja, dann müsste man halt abwiegen, ob dir vielleicht, wenn man jetzt so ganz pragmatisch denkt, ob jetzt Tyrese den größeren Nutzen hat oder Carol. Und ich meine, ja, Rick hat ja gerade gesehen, wie tollpatschig sich Carol mit dem Treppenzombie verhalten hat. Vielleicht war das der letzte große...
Dafür hat sie die Schulter eingerenkt.
Ja, aber ich meine, Tyrese ist halt schon eigentlich ein größeres
Asset als Carol. Und denkt immer dran, wenn er nichts sagt, wird Tyrese es nicht erfahren.
Ja, aber Carol hat ja selber schon gesagt, dass sie das ihm sagen will, glaube ich. In der Szene sagt sie ihm, ah ja, er wird es schon irgendwie verstehen, wenn wir ihm das sagen.
Ja,
ich glaube, Tyrese wird einfach keine Ruhe geben, bis er weiß, wer halt seine Freundin ermordet hat. Und Carol ist halt einfach so eine Loose Cannon, irgendwie so ein, ja, das... wäre halt einfach ein zu großer Unsicherheitsfaktor, sie irgendwie jetzt da im Gefängnis zu lassen.
Also in meiner Aufwägung, glaube ich, wäre sie wertvoller derzeit als gefährlich. Hm. Aber,
ja. Das ist halt, ich glaube, das ist unter dem unmittelbaren Eindruck dieses Schockmoments, dass halt Carol zu sowas fähig ist, ist die Entscheidung schon irgendwie nachvollziehbar.
Vor mich hat doch gar keinen Bock, ihr die ganzen Lebensmittel und
zu geben. Das ist klar, Hannah.
Um mal jetzt wirklich pragmatisch dazu denken.
Hier noch ein bisschen Benzin, vielleicht willst du noch ein paar Leute anzünden oder so.
Nee, also wie gesagt, ich fand es ein bisschen, es hat für mich nicht ganz funktioniert, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich fand, gerade für die Rolle der Carol war das eine sehr, sehr starke Folge. Und ich muss gestehen, ich muss mein Urteil fast revidieren. Ich habe etwas empfunden für sie.
Ja, sehr schön. Das freut uns alle zu hören. Und es war ja auch eine ziemlich große Überraschung. Also ich habe damit nicht gerechnet, muss ich sagen.
Nee, ich auch nicht. Ja. Aber ich denke ja auch noch nicht hundertprozentig, dass sie es war.
Ja, du hast noch deine eigenen Theorien, das
ja,
ist klar.
Glaubst du denn, dass deine Rattentheorie, glaubst du, dass die Ratten jemals aufgeklärt werden? Oder glaubst du, das war einfach nur so ein...
Ja, ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen skeptisch, ob die Ratten irgendwie jemals nochmal zur Sprache kommen.
Doch, das können sie nie einfach nicht nochmal behandeln. Ja. Das würde mich zu Hate-Mail veranlassen, definitiv.
Aber es ist halt alles so weit weg vom Gefängnis jetzt und ich glaube auch nicht, dass es im Gefängnis noch viel Handlung spielen wird.
Weil wir sehen ja schon in dem Vorspann, wenn man ein bisschen spoilern kann.
Ich habe nicht geguckt.
Ach so.
Ich habe auch nicht geguckt.
Und ich würde es auch gerne nicht wissen. Nicht gern wissen.
Nun gut.
Sollen wir uns die Ohren zuhalten?
Wir können uns die Ohren zuhalten, also. Hannah erzählt.
Nein, ich werde dazu gar nichts mehr sagen. Aber vielleicht können wir noch einmal kurz um das Fazit dieser Episode abgeben. Tordis, was hast du von der Episode 4 der vierten Staffel gehalten?
Ja, sie hat meine Carol-Theorie ein bisschen gechallenged, würde ich sagen. Aber vielleicht Herschel-Decken oder so. Ach ja, ich höre einfach auf damit. Ich rede nie wieder davon, dass es vielleicht nicht Carol war.
Versprich nichts, was du nicht halten kannst.
Na, ich fand es schön, dass wir aus dem Gefängnis grundsätzlich mal raus waren. Und für mich war die Folge auch wieder mit Spannung gefüllt. Zum Beispiel habe ich mich hinter meinem Kissen versteckt, als sie da die Tomaten gepflückt haben. In solchen Momenten, geht es mir immer am schlechtesten, weil ich denke, nein, die haben jetzt nicht einfach so ein Gespräch. So, da
kommt gibt gleich jetzt keinen Tomatenzombie.
Noch ein Heckenzombie oder sowas.
Aber ich dachte, da kommt jetzt bestimmt so eine Hand aus dem Boden oder irgendwas.
Ja, irgendwas erwartet man da doch. Ein Kompostzombie. Ja,
das ist doch schön, dass die Serie sowas...
Ich habe mich auch sehr gewundert, wie wunderbar rot in dieser Plastiktüte die Tomaten waren.
Dass sie eine Plastiktüte hatten.
Ja, ne?
Ja, sowas hat man dabei, glaube ich, wenn man räubern geht. Ja, ich fand alles, was Carol betraf, ja, dazu sage ich am besten gar nichts mehr. Ein Highlight für mich waren tatsächlich Ricks Blicke in den Rückspiegel. Schrecklich fand ich alles, was Bob betraf. Oh. Ja, es tut mir leid, vielleicht kann er sich ja noch rehabilitieren.
Ja, bestimmt.
Ich würde ihn, ja.
Du gibst ihm nochmal eine Chance.
Ja, ich gebe allen immer nochmal eine Chance. ja, und zu dem ganzen Teil der Daryl und Michonne und so, da gab es jede Menge Highlights zwischendurch. Zombie-mäßig muss man da auch mal Abstriche machen, aber ich war... Ja, zufrieden. Aber ich fand, glaube ich, die Folge 2 davor, die 02, das ist immer noch meine Lieblingsfolge, glaube ich. Ja, dieser Staffel.
Die davor war aber die 03.
Ja, die 2 davor.
Achso, 2 davor, okay.
Ja, die mit dem Schweinchen.
Schweinchen. Und du? Okay.
Ja, ich war gestern wieder total begeistert von der Episode, muss ich sagen. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, irgendwie kritisch daran zu gehen an die Serie. Ich meine, das habe ich ja jetzt schon oft genug gesagt. Aber jetzt im Podcast wurden mir schon so einige Sachen dann irgendwie näher gebracht, die wirklich nicht so gut funktioniert haben. Ich meine, ich fand, das war eine sehr schöne, weil ruhige Folge. Und die Mischung zwischen Zombie-Action und ruhigen Stellen, die hat für mich ziemlich gut funktioniert. Also auch die Callbacks zu der Vergangenheit von Rick und Carol. Dann
die Callbacks irgendwie zu The Wire.
Ja. Oh, ja, ich da sage nie mehr was zu The Wire. Ja, das hat auch sehr gut für mich funktioniert. Da war ich überaus glücklich. Ich meine, Bob Stucky ist ein kleiner Trottel, aber gut, da kann ich immer die coolste Sau überhaupt spielen. Und deswegen wird er jetzt halt mal so angelegt. Ich finde, dass Scott Gimple, der neue Showrunner, eine ziemlich gute Mischung gefunden hat, irgendwie so zwischen ruhigen Momenten, Charakterentwicklung, was in der Vergangenheit sehr zu kurz kam, und eben diversen Zombie-Szenen, die einfach in jeder Episode vorhanden sein müssen. Und es ist auf jeden Fall schön, dass er auch für die nächste Staffel schon als Showrunner zugesagt hat, also dass wir so ein bisschen Konstanz reinkriegen, was die Showrunner angeht. Ja, das weiß man natürlich nicht. Sehr spannend, ob es so bleiben wird, aber das ist irgendwie gut zu wissen, dass es jetzt einen Showrunner gibt, der auf jeden Fall Lust hat, die nächsten 2 Staffeln zu machen. Und wenn er so weitermacht, wie er jetzt angefangen hat, dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, zumindest was meine Geschmacksnerven angeht.
Ja, fun. Also ich muss gestehen, im Unterschied zu dem, was mir immer vorgeworfen wird, ich fand die Episode auch recht unterhaltsam. Ich fand, sie war mit Abstand für mich die unterhaltsamste Episode dieser Staffel. Ihr wisst, ich bin nicht der große Zombie-Fan. Ob die jetzt da wild abgemurkst werden oder so, finde ich nur selten wirklich interessant. Deswegen hat es mich auch überhaupt nicht gestört, dass die Zombie-Action recht kurz vorhanden war. Ich fände es sogar sehr, sehr mutig, wenn wir eine Walking Dead-Episode sehen würden, ohne jeglichen Zombie.
Nur mit Farming-Action.
Zum Beispiel eine logistische Folge.
Wir sortieren unseren Medizinschrank.
Logistikfolge für Hannah.
Finde ich super, super spannend. Wer transportiert was? Wie du schon sagtest, Axel, die Charakterbildung fand ich war sehr, sehr gut. Und ich fand es erstaunlich, dass wenn man wirklich mal Wert auf die Charaktere legt, was für Potenzial da auch drin ist. Dass selbst so ein Charakter wie Carol, den ich wirklich absolut nicht abkann und der mich auch extrem genervt hat, dass der auf einmal mit einer Episode so viel Screentime bekommt und so viel Tiefe, dass ich jetzt richtig traurig bin, dass sie weg ist.
Ja.
Also habe ich noch extreme Hoffnung, weil dann könnte man jede Episode auf einen Charakter positionieren, da hätte jeder Charakter auf einmal Tiefe für mich.
Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie lange wegbleiben wird. Also sie ist,
kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber also ich fand es, wie gesagt, eine starke Folge und ich fand auch, dass die Dialoge besser waren als sonst. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich fand, da waren wirklich sehr, sehr gute Dialoge mit bei und auch gerade wieder die Szene mit Anna und Sam. Spannend. Sehr, sehr spannend. Hm. Also für mich echt Thumbs up. Ich habe mich amüsiert. Und ich bin gespannt auf die nächste Episode und was passieren wird.
Und es gab eine der coolsten Daryl-Szenen ever, als er Bob Stookie konfrontiert, so Gesicht an Gesicht, Stirn an Stirn.
Das fand ich auch ein bisschen lächerlich,
nee, oder? Das fand ich geil.
Ja, wir können uns darauf einigen, dass Carol bald zurückkommen soll, oder?
Ja, ja, ich bin auf jeden Fall pro schneller Rückkehr.
Dann kommt nämlich auch die Wahrheit ans Licht.
Allein dafür muss sie wieder zurückgebracht werden.
Vielleicht noch zum Schluss, genau, wer die Episode gerne auf Deutsch oder auf Englisch sehen möchte, kann dies natürlich am kommenden Freitag tun. The Walking Dead, die 404, wird gezeigt um 21.45 Uhr auf dem Seriensender Vox. Wie gesagt,
Fox.
Fox. in Deutsch und in Englisch. Und genau, wenn ihr Feedback habt zur Episode oder zu unseren Personen, schreibt bitte an podcast@serienjunkies.de und genau, ich werde ohne H hinten geschrieben, aber nein, ich musste sehr lachen. Axel sagte etwas zu mir diese Woche, welcome to my world, als die Kritik da einflog. Ja, ich muss das auch immer wieder akzeptieren. Und wie gesagt, schaut nochmal in Adams Review, die ist am Montag veröffentlicht worden zu The Walking Dead. Ich fand, der hatte auch ganz schöne Ansätze. Und wo finden wir euch in den Social Media Kanälen?
Ja, also ich kann ja nochmal für Philipp sagen, der heißt Konsumkind, ja, nicht wahr?
Ja.
Habe ich mir gemerkt auch.
Philipp Süßmann mit 4 L und 3 P. UE und Doppel S.
Oh, das ist verwirrend.
Ja, nee, war ein Witz. Philipp Süßmann bei Google Plus findet man ihn, glaube ich, ja.
Okay, genau. Ja. Und ja, mich findet man bei Twitter T-R-O-D-D-E-L. Troddel.
Baumig wäre auch ein ganz schönes.
Ja. Baumig ist bestimmt schon weggenommen. Ja, mich findet man bei Twitter unter White Cocker. Cocker, C-O-K-K-A.
Genau, und ich bin weiterhin die Media Whore. M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und ich glaube, wir alle freuen uns über weitere Follower.
Und weitere iTunes-Bewertungen.
Ah, stimmt, genau. Ja, wir haben uns ja schon bedankt. Und
es gibt Shoutouts nächstes Jahr.
Tun dies natürlich gerne wieder. Also schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt The Walking Dead Podcast. Und ja, wir sagen tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.